Die Kack- und Sachgeschichten melden sich zum Dienst. Heute mit unserem Format für die großen Fragen der fernen Zukunft. Sci-Fi-Tech. Thema der Erstkontakt. Stell dir vor, eine außerirdische Zivilisation nimmt Kontakt mit der Menschheit auf. Wie könnte dieser aussehen? Und welche Konsequenzen würde es nach sich ziehen? In einer Szenarioanalyse betrachten wir drei mögliche Eskalationsstufen einer solchen Begegnung und fragen uns, wie die Nummer für uns ausgeht. Werden wir in den galaktischen Club eingeladen oder droht uns die totale Vernichtung? Werden wir einen Alien-Kontakt überhaupt als solchen begreifen? Schaltet eure Analsonde auf Standby und startet schon mal die Landefähre. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ein kurzer Hinweis, liebe Space Freaks, wundert euch bitte nicht, dass in dieser Folge 4 Männer aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, teilweise oben ohne, in einem heißen Raum sitzen. Die Folge wurde voraufgezeichnet im August 2020. Und jetzt viel Spaß mit Sci-Fi Tech und dem Alien-Erstkontakt. Willkommen bei Kack und Sach, bei dem Format, das eure Hirnwindungen zum Glühen bringt. Sci-Fi Tech, ich begrüße mit mir hier am Tisch. Er ist Mathematiker und Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrt, Fabio.
Guten Tag.
Mit mir hier am Tisch, er ist Softwareentwickler in der Finanzbranche, Andi.
Guten Tag.
Japan-Experte, Haushaltsroboter.
Hentaiologe.
Hentaiologe, die Hörer kennen dich auch schon. Und heute auch wieder mit dabei, der Filmwissenschaftler Mario.
Servus.
Das klingt, als wären wir so eine super...
Wir sind so wichtig.
Als ob wir vor so eine... Wie sagt man?
Man muss auch mal sagen, ich arbeite ja gar nicht als Filmwissenschaftler. Ja?
Jetzt bist du schon raus, Mann.
Das hättest du nicht verraten dürfen.
Ja, das ist jetzt ein Marker,
ne? Wir sind hier eine Expertenrunde.
Aber das klingt so, als wären wir super krasse Experten
ich
dabei.
Ich habe Abschluss, das reicht.
Das klingt so, als wären wir so eine richtig krasse ARD-Talkshow. Dabei sind wir halt einfach nur 4 Kumpels, die...
Die zufällig was studiert haben.
Die zufällig hier rumsiffen und was trinken. Und wir senden heute tatsächlich nicht aus unserem üblichen Kämmerlein bei Farb in der Nähe von Pforzheim, sondern wir haben uns ein Airbnb in der edlen Stadt Baden-Baden genommen.
Du kannst eigentlich auch sagen, das Airbnb.
Das Airbnb, das unsere Hörer aus den Stammtisch-Streams kennen.
Wer es nicht kennt, ist selber schuld und ist eigentlich kein richtiger Kack- und Sach-Fan.
Wo er recht hat er recht. Und übrigens, dieser Riesenkübel steht genau neben uns. Den werden wir später bestimmt noch füllen.
Aus dem in den Stammtisch-Stream Schnaps getrunken wurde.
Apropos Schnaps.
Gott, Andi, nee. Ey, ohne Scheiß, heißester Tag Gläser, des Sommers bis Gläser, jetzt heute. Fast 40 Grad.
Ich stelle ein Pensum auf und du darfst entscheiden, wann ich es zu trinken habe.
Teile der Show sitzen tatsächlich auch oben ohne hier am Tisch gerade. Leute, das Thema heute, Erstkontakt mit einer außerirdischen Spezies.
Oh, geil.
In der letzten Sci-Fi-Tech-Folge, wo wir über Kybernetik und Posthumanismus gesprochen haben, da gab es echt richtig viele krasse, so philosophische und ethische Gedankenspiele. Heute geht es tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Heute ist, das kann ich jetzt glaube ich schon mal die Erwartung schüren, heute wird es sehr psychologisch und soziologisch, was wir hier für Gedankenexkremente heute anstellen. Auch dieses Thema heute, es gibt wenig Fakten, es gibt aber wahnsinnig spannende Szenarien. Ja, also das Ding heute ist ein großes Gedankenexperiment. Ich stehe wahnsinnig auf Vorfazite. Am Anfang schon mal ganz kurz das Gehirn lernen. Andi, du guckst mich gerade mit den größten Augen von allen an. Was glaubst denn du persönlich, in ein paar kurzen Sätzen, wie würde ein Erstkontakt der Menschheit mit Aliens aussehen?
Boah, jetzt überfällst du mich, ich bin noch nicht auf dem Pegel tatsächlich. ich würde sagen, es gibt 2 Varianten. Entweder es wird mega fett zelebriert oder es ist eben unser Untergang. Ja, das ist die Frage, nehmen wir den Erstkontakt auf? Das ist nämlich auch eine Variante, die wir heute diskutieren müssen. Weil wenn jeder sagt, Erstkontakt mit Aliens, denkt jeder, die kommen zu uns. ja, die kommen zu uns und nehmen Kontakt mit uns auf. Aber hey, was ist, wenn wir die dominante Spezies sind, die es schafft, erst Kontakt als Initiator mit einer Alienspezies aufzubauen?
Das wäre scheiße für die andere Spezies.
Im Zweifel, ja.
Das ist geil, ja, das ist geil. Daran. Ich muss dir gestehen, dass ich in meiner Vorbereitung für die Sendung da gar nicht so sehr dran gedacht habe. Weil ich habe mich jetzt daran orientiert, was vielleicht in den nächsten 50, 100, 200 Jahren passieren könnte. Bei einem Erstkontakt, wo die Menschen die Entdecker sind, reden wir ja wirklich von ferner Zukunft.
Aber das haben wir ja schon alles erlebt bei uns auf der Erde. Deswegen haben wir ja so Angst davor, dass andere zu uns kommen, weil wir davon ausgehen, dass die ähnlich sind wie wir. Und es hat immer scheiße geendet für die, die entdeckt werden.
Ich denke auch, ein sehr wichtiger Faktor ist, oder wie es laufen wird, wir werden das nicht zelebrieren, wenn Aliens ja aufkommen. In erster Linie wird man sich sehr vorsichtig verhalten. Man muss ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man Aliens gleich unterstellen will, dass sie kriegerisch sind. Aber ich denke, der Hauptgedanke ist im Endeffekt, als erstes haben die Vorsicht davor, haben die böse Absichten, ja, wollen die einen Krieg anfangen. Und ich denke,
die Frage ist auch,
das auszuschließen, ist, glaube ich, so die erste Aufgabe, die man hat.
Fab, wie glaubst du, in ein paar kurzen Sätzen wird es ablaufen?
Wenn irgendeine Regierung, egal welche, es schafft, es zu merken, bevor es der Rest der Welt merkt, werden wir wahrscheinlich erstmal nichts davon mitbekommen. Falls sie was davon mitbekommen, ist Panik angesagt, das kannst du aber glauben. Der Normalbürger, uns mit inbegriffen, wird sich die Hose verscheißen. So, also angenommen, es wäre offen, das heißt, jeder kriegt das mit, dann ist Panik angesagt. Die Weltreligionen werden sich selbst und gegenseitig zerfleischen, das kannst du aber glauben. Es werden irgendwelche Proteste von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, ey, da wird's drunter und drüber gehen. Die kränkesten Meinungen werden auftauchen im Internet, so wie es schon bei Corona jetzt passiert ist. Es wird absolut drunter und drüber gehen und ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass die Aliens dann nicht glauben, dass sie mit uns normal verhandeln können. Und dann geht es erstmal darum, gegenseitig sich verstehen zu können. Das ist ja nicht so wie bei einem Hollywood-Film, die kommen an, nach 2 Minuten können wir gegenseitig die Sprache, oder die können unsere schon, weil sie uns über 80 Milliarden Lichtjahre beobachtet haben, sondern nee, da wird erstmal wahrscheinlich Jahre, also wenn sie uns nicht auswipen wollen, dann werden wir es vielleicht gar nicht mitkriegen, dann machen sie uns einfach weg. Angenommen, sie kommen friedlich, dann werden erstmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ins Land gehen, bis wir überhaupt voneinander wissen, was wir eigentlich wollen. Ich glaube, so wird es ablaufen.
Genau, wenn ich da nochmal ergänzen kann, wenn die wirklich in kriegerischer oder in böser Absicht allgemein kommen, wieso sollten sie dann Kontakt dann mit uns aufnehmen?
Ja,
wieso sollten sie Kontakt aufnehmen? Du hast kriegerische Taktik, Kriegstaktik, Überraschungsmoment nutzen.
Gut, du weißt es nicht, wie den ihr
geht mal noch nicht zu sehr ins Detail.
Da musst du doch wieder definieren, was ist dann für dich eine Kontaktaufnahme, im Funkspruch oder die Anwesenheit, dass die wirklich kommen?
Ja, also um selber dazu noch was zu sagen, die Hörer kennen mich, Fred, ja als absoluten Alien-Fan und ich bin begeistert von diesem Thema und der Moment der Erstkontaktaufnahme, ich sehne ihn herbei schon seit meiner Kindheit, ich habe aber auch wahnsinnige Angst davor und ich bin durch meine Vorbereitung zu dem Thema jetzt auch davon ein bisschen stark beeinflusst. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, war ich sehr optimistisch, was einen Erstkontakt angeht und hatte die schöne Star Trek-Utopie vor Augen. Darüber werden wir auch noch auf jeden Fall sprechen. Dass ethisch weit entwickelte Wesen zu uns kommen und uns tolle Technologien vielleicht schenken und das für alle vielleicht gut ausgeht. Nachdem ich mich mit dem Thema und verschiedenen Szenarien von Wissenschaftlern und Denkern auseinandergesetzt habe, ich will keine Panik schüren, aber ich habe ein bisschen Schiss.
Du musst ja bedenken.
Ich persönlich glaube, dass ein Erstkontakt mit Außerirdischen wahrscheinlich für uns Menschen katastrophal ausgeht. Und zwar nicht, um schon mal was vorwegzunehmen, was wir später noch diskutieren, und zwar nicht unbedingt, weil die Alien böse Absichten haben. Ich glaube, selbst wenn die Aliens neutral gesinnt uns gegenübertreten, könnte dieser Erstkontakt für die Menschheit katastrophal werden.
Stell dir vor, Trump.
Meinst du, weil wir uns dann gegenseitig selbst zerfleischen?
Ja, dass wir sofort angreifen, weil wir es nicht verstehen, Angst haben. Stell dir vor, jemand wie Trump ist in Office und sagt: Okay, alles klar, was machen wir jetzt?
Ja. Unter anderem zum Beispiel.
Du musst Angst. Halt auch bedenken, wenn eine Alienrasse zu uns kommt, dann haben die ein Motiv. Die haben ja irgendeine Idee, wieso sie das machen. Jetzt, wir wissen nicht, ob das positiv ist oder negativ, aber bedenk mal Folgendes: Du brauchst ungeheure Ressourcen, um überhaupt einen Erstkontakt hier auf uns, auf der Erde herstellen zu können. Also du musst ja irgendwie Raumschiffe bauen, du musst Treibstoffe herstellen, du musst eine ungeheure lange Reise quer durch die Galaxie unternehmen im Zweifel, um diesen Kontakt herzustellen. Das heißt, rein mathematisch betrachtet, rein aus Logik betrachtet, aus Wirtschaftlichkeitssinn, hast du einen Invest an Ressourcen. Du hast Invest an Forschung, du hast Invest an Technologie, du hast Invest an Menschen, an Arbeitskraft und so weiter und so fort. Und du erhoffst dir natürlich irgendwo am Ende des Tages, dass dieser Invest sich auszahlt. In irgendeiner Art und Weise.
Es könnte aber auch reine Forschung sein. Weil würden wir jetzt einen Planet entdecken.
Aber das ist dann schon ein heftiger Invest für Forschung.
Stell dir vor, wir würden jetzt als Menschheit einen Planet entdecken, auf dem wir ziemlich sicher sind, dass es Leben gibt, weil wir irgendwie Radiowellen aufgefasst haben. Irgendwas, wo wir sehr sicher sind, das kann nicht natürlich sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann sofort losgeht, zu versuchen, dorthin zu kommen, zu kommunizieren. Irgendwas.
Meinst du? Wirklich?
Reines Interesse.
Meinst du? Meinst du, dass
wenn du eine Spezies bist, die kein Interesse hat oder nicht neugierig ist, glaube ich, wirst du es auch nicht schaffen, Technik zu entwickeln.
Also ich glaube wirklich, wenn wir
wüssten,
wenn wir wirklich einen Planeten entdecken würden und wir wüssten, okay, wir können da jetzt ein Signal hinsenden, dann würden die Militärs kommen und sagen, ey, wenn du das tust, verrätst du dich. Richtig, du verrätst deine Position, du verrätst, dass
haben
du
wir
da
aber schon,
bist.
Haben wir schon gemacht, machen wir, die ganze Thema, Zeit. Ja. Machen wir die ganze Zeit, haben wir schon gemacht.
Ja, das war im Zweifel auch grob fahrlässig.
Wahrscheinlich, vielleicht.
Ja. Ja. Und vielleicht werden wir jetzt sagen, okay, bevor wir jetzt unüberlegt da einfach ein Hallo-Welt-Signal hinjagen, machen wir mal low. Ja, wir gucken uns mal an, was wir aus der Ferne über die herausfinden können.
Ich weiß nicht, ob ich es schon vorwegnehmen soll oder ob du das dabei hast, Fred, aber es gibt ja die Theorie und da gibt es auch eine Buchreihe, von der ich jetzt leider den Namen nicht kenne, ich glaube von dem japanischen Autor, gibt es eine Buchreihe, wo es genau darum geht, da kriegt die Erde ein Signal und uns wird zu verstehen gegeben, dass auf dem Weg zu uns außerirdisch...
Das lese ich gerade.
Außerirdisch, okay, dann soll ich nicht spoilern.
Das ist von Chichin Liu,
genau.
Die Trisolaris-Reihe.
Genau, so. Und ich sag's mal so, die Theorie ist, dass es dumm und ist, seinen Standort preiszugeben, wie du es gerade gesagt hast. Und deswegen nehmen wir Menschen keinerlei Signale wahr, weil alle ruhig sind, weil alle ihr Maul halten. Weil in der Sekunde, in der du dich preisgibst, wirst du es sofort angeben. Weil das vielleicht sogar unser...
Also warte mal, das heißt also, diese Buchreihe vertretet praktisch die These, dass es taktisch klug wäre, für alle Völker im Universum sich zu militärisch zurückzuhalten, was dann aber wiederum die normale...
Nicht militärisch. Also nicht mal militärisch. Keine Signale aus...
Ja, eben. Es ist aus militärisch-logistischer Sicht klug, sich zurückzuhalten Signale zu senden.
Weil du nicht weißt, wer noch stärker ist.
Okay, aber das schließt ja dann im Endeffekt, wenn jeder diese Taktik verfolgt, schließt das doch im Endeffekt gegenseitige Kontaktaufnahmen aus.
Damit erklärt das Buch, warum wir noch nichts gefunden haben. Warum wir immer senden und hören,
also
aber nichts
finden.
Das ist die Erklärung sozusagen.
Ich bin gerade mitten im zweiten Buch dieser Trilogie, die absolut phänomenal ist. Und ich wünschte, ich könnte mehr darüber sagen. Aber ich will nicht spoilern für Leute, die das vielleicht
bitte
noch
lesen
möchten.
Bitte nicht, ich habe es in meinem Warenkorb liegen.
Aber das zweite Buch heißt Der dunkle Wald. Und Leute, die sich mit dem Fermi-Paradoxon, das haben wir im Premium-Feed schon mal beschäftigt haben, kennen die Theorie schon. Das Fermi-Paradoxon nur in zwei Sätzen. Wenn es die Aliens da draußen gibt, in eventuell großer Anzahl, weil die Galaxis so riesig ist, warum haben wir dann nie was von ihnen gesehen oder gehört? Das ist das Fermi-Paradoxon in a nutshell. Und eine mögliche Auflösung dieses Paradoxons ist die dunkle Wald-Geschichte. Sprich, wenn du in einem dunklen Wald bist und du weißt nicht, wer da draußen ist und was da so kreucht und fleucht, ist es klug, erstmal die Klappe zu halten und zuzuhören. Mhm. Es ist unklug, stell dir vor, du bist nachts im Wald.
Klassischer Horrorfilm. Du gehst in ein Haus rein und schreist erstmal, hallo, ist da jemand?
Richtig, ist eigentlich unklug. Und das ist etwas, das zum Beispiel, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, es ist etwas, das zum Beispiel Stephen Hawking auch gesagt hat. Er war der Meinung, dass es extrem gefährlich ist, Signale zu senden. Mhm. Er meinte, lasst uns erstmal nur horchen, denn wir wissen nicht, was noch da draußen ist. Und es könnte sein, so die dunkle Waldhypothese, es könnte sein, dass die Galaxis voll mit Zivilisationen ist, dass hinter jeder Ecke eine intelligente Spezies hockt. Aber alle hören nur und niemand sendet, weil alle Angst haben bzw. vorsichtig sind.
Oder darauf warten, was zu hören und dich dann anzugreifen.
Ja, richtig.
Genau. Es muss ja nur eine Freibeuterspezies darunter sein, die in der Lage ist, relativ selbstbewusst durch die Sonnensysteme zu reisen.
Richtig.
Da hast du schon die Arschkarte gezogen.
Wenn du überlegst, wir können jetzt seit, ich glaube seit 120 Jahren oder so senden wir Radiowellen ins All. Das heißt, in 120 Lichtjahren Entfernung kann man uns messen. So, das ist nicht viel. Das ist ganz am Anfang.
Ja.
Jemand, der schon weit genug ist und klug genug ist, zu messen und zu wissen, ich halte lieber die Fresse, weil ich weiß, es gibt andere, die werden uns so weit voraus sein, dass es echt scheiße ist, wenn die uns dann sehen und blöde Absichten haben, weil sie zum Beispiel Ressourcen brauchen oder wollen, nicht mal brauchen, sondern einfach wollen.
Ja.
Ist ja auch was, wäre ja auch was Menschliches. Ich bin stinkreich, ich will trotzdem deinen scheiß Kuchen haben und du sollst ihn nicht fressen. Ich will ihn fressen, wo ich ihn nicht mehr fressen kann. Genau. Da steht bei mir im Kühlschrank.
Ja.
Natürlich, da hast du vollkommen recht. Ressourcen eines Planeten sind irgendwann aufgebraucht und man muss auch sagen, wenn man sich viele Sci-Fi-Filme ansieht, ja, sieh dir nur mal ein paar Raumschiffe an. Also ich denke mir auch jedes Mal, würden wir so eine Flotte zusammenbauen?
Dazu will ich kurz was sagen.
Die Ressourcen der Erde wären erschöpft.
Dazu will ich kurz was sagen. Das hatten wir in einer recht frühen Sci-Fi-Tech-Folge hier bei den Kack- und Sachgeschichten auch schon mal kurz das Thema. Wir können über die Motive der Aliens viel diskutieren und spekulieren. Wir können diese Fragen nicht beantworten. Aber ein Gedanke, den ich tatsächlich nachvollziehbar finde, ist der folgende. Eine Alien-Spezies wird vermutlich nicht auf die Erde kommen, um Ressourcen wie Mineralien zum Beispiel zu sammeln, weil man Metalle, Mineralien, allgemein so Stoffe im All, zum Beispiel im Asteroidengürtel oder auf unbewohnten Planeten, en masse sammeln kann, ohne Stress zu haben.
Du
kannst pauschal nicht sagen, wie leicht die Gewinnung ist aus solchen Feldern.
Aber wenn du so weit entwickelt bist, dass du in fremde Sternsysteme reisen kannst, was schon echt massiv ist, dann ist es für dich viel easier, in den Asteroidengürtel, der in unserem Sternsystem ist, zu fliegen und da ein bisschen Metalle zu sammeln und so weiter.
Ja,
wenn du,
das können wir nicht, ja, das können wir nicht beurteilen.
Ich will nur eins sagen. Stell dir vor, überleg mal, du kommst auf den Planeten Erde. Du hast eine komplett erschlossene Infrastruktur. Du hast Straßen, du hast Minen, du hast alles. Du kannst es eins zu eins übernehmen. Du hast sogar die Maschinen da, die das ganze Zeug abbauen. Und du hast es in einer Menge vorhanden. Das übertrifft jeden Asteroidenfeld.
Nee, Fred, du hast gerade einen Fehler gemacht, den wir selber alle schon gemacht haben und uns immer wieder gegenseitig korrigieren müssen. Du hast wieder von einer Technologie auf die andere geschlossen. Du hast darauf geschlossen, dass bloß weil sie es schaffen, hierher zu kommen, dass sie es schaffen würden, einen Asteroidengürtel abzubauen. Das weißt du nicht. Das ist so, wie wir es schon mal hatten, dass
ja,
mit Medizin, sie können hierher fliegen, also können sie Krebs heilen. Nein, weißt du einfach nicht.
Jetzt überleg mal, vielleicht fehlt es an der Ressource Wasser.
Wasser findest du tatsächlich im Weltall viel.
Ist es so?
Und wenn es nur Wasser. Wasserstoff ist ja an erster Stelle im Periodensystem. Wasserstoff ist mit sehr großem Abstand der Stoff im Universum, der am meisten vorhanden ist. Und den Sauerstoff, um das dann zu synthetisieren, findest du auch. Also ich will in dieses Thema, weil wir das schon in der früheren Folge diskutiert haben, jetzt nicht zu detailliert reingehen. Die Ressource, die die Erde halt selten macht im Weltall, das sind nicht Metalle und so weiter, sondern die Ressource, die die Erde zu einem heiß begehrten Objekt macht, das ist die Biosphäre. Nämlich ein Ort, an dem man leben kann, wo die Temperaturen stimmen, wo es flüssiges Wasser gibt, wo es eine Atmosphäre gibt. Das ist das Ding. So, das wird vermutlich, wenn räuberische Aliens kommen, die was von uns naschen wollen, wird die Biosphäre vermutlich das sein, auf das sie stieren.
Du weißt ja auch nicht, ob vielleicht unser Sonnensystem auch vielleicht eine militärisch-strategische Bedeutung in unserer Galaxie aufweist.
Könnte auch sein.
Ja, vielleicht ist es extrem wichtig, dieses Sonnensystem zu kontrollieren, um irgendwie den Konflikt zwischen Imperium und Rebellen kontrollieren zu können.
Wir uns in einem dreidimensionalen Raum finden mit unglaublich vielen dieser Böbeles-Sternsysteme, glaube ich das nicht. Aber wir können es nicht ausschließen. Leute, um uns hier ins Thema wirklich saftig reinzuführen, habe ich mich intensiv auseinandergesetzt mit einer Arbeit von den Wissenschaftlern Andreas Anton und Michael Schätsche. Das sind zwei deutsche Wissenschaftler, ein Soziologe und ein Psychologe. Und die haben tatsächlich für die Bundeszentrale für politische Bildung einen Aufsatz, einen Essay geschrieben mit dem folgenden schillernden Titel: Exosoziologie, Szenarien für den Erstkontakt mit außerirdischer Intelligenz. Und Die Frage nach außerirdischem Leben wird in der Wissenschaft ja immer häufiger und intensiver diskutiert. Da müssen wir nicht drüber schwätzen. Vor 50 Jahren warst du noch ein Spinner, wenn du über Aliens gesprochen hast. Mittlerweile ist es etwas, worüber sich echte Wissenschaftler auf großen Kongressen austauschen. Und es ist in unserem heutigen Verständnis des Weltalls und der Existenz im Allgemeinen ist es nicht mehr absurd, davon auszugehen, dass es intelligentes Leben da draußen gibt. Ja? Und das bedeutet, dass es rein theoretisch die Möglichkeit des Kontakts gibt. Und diese beiden Wissenschaftler sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, und sagen, wir dürfen das nicht nur den Naturwissenschaften überlassen, sondern wir müssen auch aus sozialwissenschaftlicher und psychologischer Sicht uns da Gedanken darüber machen. Ja?
Finde ich richtig, die Annahme. Du hast mir doch mal von einem Forscher erzählt, der die Annahme, dass wir im Universum allein wären, sogar als extrem ignorant und...
Klar, natürlich.
Wirst du noch später was zur Drake-Gleichung sagen?
Die Drake-Gleichung können wir... Nee, nicht explizit, weil wir die auch bei den Kack- und Sachgeschichten schon erwähnt haben.
Okay, also ich hab dem letzt tatsächlich einen Artikel gelesen, wo in einem Wissenschaftsmagazin nochmal versucht wurde, da möglichst realistische Zahlen einzufügen. Ich werde jetzt nicht erklären. Also Drake-Gleichung ist ja irgendwie die Formel aus... Anzahl der bewohnbaren Planeten im Universum mal x, keine Ahnung.
Das ist eine Formel vom Wissenschaftler Drake, der eine Gleichung aufgestellt hat. Das ist eine ganz einfache, tatsächliche Wahrscheinlichkeitsberechnung, wo verschiedene Parameter miteinander multipliziert werden.
Genau.
Und das ist eine Gleichung mit verschiedenen Werten, wo man ausrechnen will, wie viele intelligente Zivilisationen könnte es in der Galaxis geben.
Genau. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Variablen aktuell noch unbekannt sind. Aber es wird immer mehr versucht, diese Werte zu bestimmen. Und ich habe im letzten Artikel darüber gelesen, dass aktuell so die Zahl sich der Anzahl an Alien-Zivilisationen in unserer Galaxie, oder ich glaube unsere Galaxie, auf ungefähr 4 Millionen beschätzt wird.
Könnt ihr sagen, wie das versucht wird zu bestimmen?
Ja, pass auf, wie gesagt, das ist eine ganz einfache Gleichung, wo Sachen miteinander mal genommen werden. Vielleicht erinnert ihr euch an Matheunterricht in der Schule, 6., 7. Klasse, wo man Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, wo du eine Wahrscheinlichkeit mit einer anderen Wahrscheinlichkeit mal nimmst. Und diese, ich kriege die ganzen Werte aus der Drake-Gleichung jetzt nicht mehr zusammen, das ist halt Anzahl der Sterne in der Galaxie mal Sternsysteme, die Planeten haben, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Planet in der habitablen Zone ist, mal und noch ein paar weitere Parameter.
Die meisten Wahrscheinlichkeiten da drin sind geschätzt, weil wir sie nicht kennen. Vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben entwickelt.
Und was sich verändert hat in dieser Gleichung radikal in den letzten 10 Jahren, ist, dass wir in den letzten 10 Jahren sehr viele Exoplaneten entdeckt haben.
In der habitablen Zone.
Wir wissen mittlerweile, das ist noch ein Schritt weiter, aber wir wissen mittlerweile tatsächlich, dass die meisten Sternensysteme Planeten haben. Das ist etwas, was die Wissenschaft vor 20, 30 Jahren noch nicht wusste. Ja, das war früher noch eine Frage. Haben andere Sternsysteme überhaupt Planeten? Mittlerweile weiß man, dass fast alle Planeten haben und das ist eine unfassbare Anzahl von nicht nur Gas, sondern auch mineralischen Planeten in unserer Galaxis gibt. Und das hat diese Schätzung von Zivilisationen enorm in die Höhe getrieben. Genau. Aber es gibt in dieser Gleichung brutale Unsicherheiten. Es gibt diesen einen Wert, Wahrscheinlichkeit, dass sich Leben auf einem passenden Planeten bildet. Und das ist eine Zahl, die können wir echt nur ganz grob schätzen. Richtig.
Wie gesagt, aktuelle Schätzungen in dem Artikel sagen ungefähr 4 Millionen Zivilisationen.
Es gibt ja.
Das finde ich schon eine ungeheure Zahl.
Ja, aber nur, die hört sich groß an, aber wenn du es vergleichst mit der Anzahl allein von Sonnen und vielleicht habitablen Planeten ausgenommen, ist es eine unfassbar kleine Zahl.
Also wenn du über die Drake-Gleichung sprichst, musst du dir immer
Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich eine andere Zahl im Kopf habe. 4 Millionen?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Schätzungen. Leute, lasst euch nicht erzählen, dass es die eine Lösung der Drake-Gleichung gibt. Nein. Die Drake-Gleichung ist ein Gedankenspiel.
Ja, genau.
Und die Drake-Gleichung gibt es in einer pessimistischen Variante, wo man von 10 oder 20 Zivilisationen ausgeht. Es gibt auch optimistische Varianten, wo man, wie Andi gesagt hat, von mehreren Millionen Zivilisationen ausgeht. Wir wissen es nicht.
Und zur Lösbarkeit, die Drake-Gleichung ist eine Gleichung, die nicht lösbar ist, sondern weil sie besteht nur aus Konstanten, die multipliziert werden. Das heißt, du hast nicht irgendwo ein X, das du ausrechnen willst. Das heißt, die Frage der Lösbarkeit ist mathematisch überhaupt nicht gegeben. Hier geht es nur darum, dass Konstanten multipliziert werden und je besser wir die Konstanten schätzen können, desto näher kommen wir an die vielleicht weit. Weil die Gleichung könnte an sich schon Bullshit sein und selbst das wissen wir nicht.
Aber es ist die beste Gleichung, die wir aktuell haben.
Jetzt kommen wir mal zur Exosoziologie. Der Name Exosoziologie ist nicht komplett neu, sondern der wurde das erste Mal in den 60ern von einem russischen Wissenschaftler geprägt. Das war damals aber noch nicht wirklich detailliert ausgearbeitet. Der Begriff Exosoziologie ist auch heute, im Jahr 2020, noch eher, ich sag mal, in der Wissenschaftsgemeinde ein Kuriosum. Also es gibt nicht viele Leute, die sich damit beschäftigen. Das kommt tatsächlich jetzt gerade erst. Also die beiden Jungs hier, der Andreas Anton und der Michael Tschetsche, von denen ich mittlerweile Fan bin, das ist Pionierarbeit, was hier geleistet wird, ja. Und die haben dort ein Szenario, eine Szenarioanalyse gebaut, zu der ich gleich noch komme. Exosoziologie kommt ja aus der Tradition der Zukunftsforschung und das finde ich ein geiler Begriff, den ich mir merken will. Dort nennt man sowas wie ein Alien-Erstkontakt ein Wildcard-Ereignis. Geil. Begriff Wildcard?
Ja.
Was verstehst du als Mathematiker unter Wildcard?
Als Mathematiker nichts, aber Wildcard, im populären Gebrauch ist ja, eine Wildcard ist ja jemand, der einfach crazy ist zum Beispiel. Du weißt nicht, was passiert.
Ah, eine Joker-Karte.
Genau, ich zück die Wildcard und dann gibt's auf die Fresse hier in dem Laden. Ja. Ich habe einen Kumpel dabei, der ist so crazy und wenn hier einer das Maul aufmacht, dann hole ich meine Wildcard einen Anruf und dann kommt er halt euch alle aufs Maul. Das ist im umgangssprachlichen Gebrauch das, was Wildcard bedeutet.
Ja, bei MotoGP, also bei dem Motorradrennen gibt es Wildcard-Fahrer, nennt man Fahrer, die praktisch nur in einem Rennen in der Saison teilnehmen.
Ja. Ah, okay. Es wird auch
nicht einschätzbar.
Wildcard wird auch im Sinne von Platzhalter benutzt. Echt? Ja, beim Kartenspiel zum Beispiel ist der Joker. Manchmal, es gibt zum Beispiel Poker-Varianten, wo man zusätzliche Karten dazu backt, wo man zum Beispiel noch einen Joker mit reinhaut. Ja, und das ist dann eine Wildcard.
Okay.
So. Und in der Zukunftsforschung allgemein sind Wildcard-Ereignisse Entwicklungen oder Ereignisse, die eine sehr, sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben.
Okay, es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht vorhersehbar sind oder sowas.
Nicht direkt. Das sind Ereignisse, die eine sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie eintreten, haben sie massive Auswirkungen.
Ah, ja.
Ein Terroranschlag zum Beispiel, um was ganz Düsteres heraufzubeschwören, ist ein Wildcard-Ereignis in der Zukunftsforschung. 9/11 zum Beispiel war ein Wildcard-Ereignis, weil die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür war minimal. Das konnte man vorher nicht vorhersagen. Aber die Auswirkungen waren extrem massiv. Und sowas wird wahrscheinlich auch der Alien-Erstkontakt sein. Ja. Und um solche Ereignisse zu untersuchen, fertigt man eine sogenannte Szenarioanalyse an. Der Hintergrundgedanke ist der folgende. Wir können nicht safe einschätzen, was da passiert. Also wir sprechen hier wirklich in die Zukunft. Wir können nicht mit Fakten an die Sache rangehen. Die gibt's nicht. Das ist was super abgespaced, das, was in der Zukunft passieren wird. Und deswegen fertigt man eine Szenarioanalyse an. Ich kann mich sogar erinnern, dass wir das im Geografieunterricht kurz vorm Abi auch gemacht haben mit verschiedenen Sachen. Man fertigt eine Szenarioanalyse an und überlegt, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt einen Worst Case, es gibt einen Best Case, was passiert in dem und dem und dem und dem Punkt. So. Es sind alles nur Spekulationen, aber durch diese Spekulationen können wir kurioserweise Wissen für den Fall der Fälle generieren.
Mal eine kurze Frage, diese Ausarbeitung von den zwei Typen, die du gerade genannt hast, war das ein Auftrag quasi für die Regierung, um zu erarbeiten, was Handlungsempfehlungen wären, oder ist das eher so eine Art Aufklärungsarbeit für die Gesellschaft?
Die Frage kann ich dir, das weiß ich nicht, die Frage kann ich dir nicht erklären.
Hast du das White Paper genannt?
Nee, es war ein Essay. Es ist ein Essay.
Ja, ein Essay ist normalerweise auch von dir selbst aus. Das heißt, du schreibst ein Essay mit deinen Gedanken, damit die Leute darüber nachdenken.
Aber wurden sie beauftragt von der Regierung?
Dann würde es nicht Essay heißen, dann würde es Gutachten heißen.
Nee.
Okay.
Höchstwahrscheinlich.
Also geht es eher um die gesellschaftliche Aufklärung.
Die beiden haben sogar ein Buch darüber geschrieben, als kleiner Buchtipp. Das heißt, Die Gesellschaft der Außerirdischen. Das ist das ist einfach nur ein Szenario. Es ist wirklich Spekulation. Ich weiß es nicht genau, ob es ein Auftrag der Regierung war. Aus allem, was ich bisher gelesen habe und wenn ich mir angucke, was die so gemacht haben, vermute ich, dass es aus eigener Motivation geschehen ist.
Glaubt ihr, dass die Regierung in Deutschland solche Pläne in der Schublade hat?
Offiziell nein.
Ja, offiziell nein. Aber
also es gab,
ich habe gefragt, was ihr glaubt.
Pass auf, es gab vorne, ich will dazu kurz was sagen, weil es gab 2018 eine Anfrage von einem Politiker der Grünen, der offiziell an die Regierung die Frage gestellt hat, ob Deutschland auf einen Alien-Erstkontakt vorbereitet ist mit Protokollen und so weiter. Und die Medien haben sich dann natürlich drüber lustig gemacht. Hahaha. aber das war eine ernst gemeinte Anfrage und es ist dabei tatsächlich rausgekommen, also offiziell, nein, sind wir nicht. Es gibt wohl keine Pläne, es gibt keine Protokolle dafür und das ist auch das, was die beiden Wissenschaftler hier kritisieren und sagen, da muss was dran geändert werden. Wir müssen uns Gedanken darüber machen.
Ich glaube auch in der Regel ist es so, als Forscher, egal in welchem Teilgebiet du bist, wenn du Gelder brauchst oder sowas, du stellst in der Regel eher einen Forschungsantrag, als dass du wirklich einen erteilt bekommst. Das ist eher seltener der Fall.
Richtig.
Ja, gut, bei so Geisteswissenschaften eher nicht. Ja, bei Geisteswissenschaften bist du halt einfach unterstützt, du machst dein Ding und wenn was rauskommt, cool, wenn nicht, dann nicht.
Solche Szenarienanalysen sind für Regierungen ja nicht unspannend. Ja, also es gab ja auch in Deutschland einen Pandemieplan zum Beispiel vor Corona. Ne? Ist auch, natürlich, die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Pandemie ist deutlich höher als ein Erstkontakt und eine Pandemiewahrscheinlichkeit ist schon relativ gering tatsächlich.
Nicht umsonst haben wir eine Seuchenschutzbehörde, oder?
Ja, klar.
Eine Pandemiewahrscheinlichkeit ist eben nicht gering. Der Witz ist, ich habe kurz, also so ein halbes Jahr bevor die Corona-Scheiße losging, habe ich auf Netflix, leider weiß ich wieder nicht den Namen, eine Doku gesehen, in der mehrere Wissenschaftler angeprangert haben, dass es kein Schwein zu interessieren scheint, dass das jederzeit passieren kann. Und es gab sogar explizit Verweise auf solche Märkte wie zum Beispiel in Wuhan, wo oft auf jegliche Hygiene geschissen wird und so. Und die haben das im Prinzip voraussagt. Ich habe mir das Ding angeguckt, halbes Jahr später, bam. Und es ist nicht die erste Epidemie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Epidemie ist sogar sehr hoch. Wir scheißen bloß alle drauf, weil wir es nicht wahrhaben wollen und weil es, naja, solange es nicht passiert, will auch kein Politiker seine Amtszeit damit verpesten, dass er darüber redet. Und das ist das echte Problem.
Also
die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Es gab auch genug Vorfälle im Laufe der Geschichte, die gar nicht so lange her sind.
Die
kommen
halt alle nicht, oder die wenigstens halt bei uns angekommen.
Ja, okay, aber es gab ja in Deutschland einen Pandemieplan. Also die hatten einen Plan in der Schublade. Das
viel wahrscheinlicher ist wie ein Alien-Kontakt.
Ja, genau, das ist das, was ich sage, genau.
Also dieses Thema, hey, liebe Regierung, was machen wir, wenn Aliens kommen und keiner weiß Bescheid, ist nicht neu. Das ist mir mehrmals in der Vorbereitung begegnet. Zum Beispiel habe ich einen alten Beitrag der TV-Sendung Welt der Wunder gesehen, wo das thematisiert wurde. Da haben die so einen TV-Redakteur gefilmt, der sich durchtelefonieren wollte bei den Behörden und dabei ist wirklich nichts rausgekommen. Oder der wurde erst vor ein paar Wochen veröffentlicht. Es gibt einen relativ neuen Podcast von der Tagesschau, wo die sich auch so um so Zukunftsszenarien Gedanken machen. Da wurde das auch thematisiert, dass der eine Redakteur eine Telefon-Odyssee hinter sich hatte und immer wieder verwiesen wurde. Das Auswärtige Amt hat ihn zum Verteidigungsministerium verwiesen, das hat ihn dann zum Wirtschaftsministerium verwiesen und so weiter und so weiter. Und am Ende ist dabei rausgekommen, dass wir halt null vorbereitet sind und dass, wenn es passiert, niemand wirklich zuständig ist.
Okay, mal eine andere Frage. Glaubt ihr, dass irgendeine Institution auf der Welt einen Plan in der Schublade hat?
Ja. Glaube ich nicht.
Doch. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die Amis was haben und ich bin sehr davon überzeugt, dass die Russen was haben und die Chinesen. Davon bin ich absolut überzeugt.
Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die Vereinten Nationen sowas in der Schublade haben.
Die UN, denkst du? Es wäre zu wünschen tatsächlich.
Bin ich sehr davon überzeugt.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, nach meinem Wissen, also wie gesagt, mein physikalisches Wissen ist ja wirklich sehr gering, aber nach dem, was ich glaube zu wissen, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich nie ein Kontakt passieren wird. Weil wenn du dir jetzt mal, also nehmen wir mal wieder die Drake-Gleichung, angenommen wir hätten sie jetzt genailed und wir wüssten ganz genau, wie viele Planeten es gibt in unserer Galaxie, okay?
Ja.
Die bewohnt sind. So, du weißt, du kennst ihre Verteilung nicht. wenn es gut läuft, in Anführungsstrichen gut, also für uns das Szenario, dann sind die alle unsere Nachbarn. Ja? Dann ist Alpha Centauri und was war 11 Lichtjahre entfernt? Ich habe schon wieder vergessen, egal.
Wolf 359 ist auch recht in der Nähe.
Alles voll bevölkert. Aber im blödsten Fall sind wir halt komplett verteilt.
Ja.
Was wahrscheinlicher ist. Ja? Mhm. Einfach eine dumme. Mhm. Es kann sein, du hast vielleicht einen um die Ecke und alle anderen sind weit weg oder wir sind so isoliert, dass nicht, du weißt es nicht.
Genau, und du weißt ja auch nicht, ob die technologisch fortschrittlich genug sind.
Du weißt auch nicht, ob es physikalisch möglich ist, so weit zu kommen.
Das ist ein Punkt.
Und noch, es geht noch weiter, die zeitlichen Verhältnisse. Du weißt, vielleicht gibt es die gar nicht mehr oder noch nicht. Das heißt, also das Weltall ist mittlerweile so alt, dass alles schon hätte passieren können.
Rund 13 Milliarden Jahre alt.
Das heißt, die Gleichzeitigkeit ist vielleicht gar nicht gegeben. Das sind so viele Faktoren, die das, wenn ich wetten müsste, einfach darauf wetten würde, dass in der gesamten Menschheitsgeschichte das niemals passieren wird, außer es ist physikalisch möglich, eines Tages einfach innerhalb von Jahren alles abzugrasen und sich anzukommen.
Das hab ich mir vorhin aufgefragt, als du gesagt hast, so von wegen, dass Radiowellen ins Weltall gesendet werden. Angenommen jetzt wirklich, wir schicken die raus. Das ist doch für uns gar nicht absehbar, wann da wirklich eine Antwort kommt. Das kann sich doch bestimmt 1000 Jahre
hinziehen. Oder sogar noch länger. Weiterer Punkt. Radiosignale, die wir ins Weltall senden, die verteilen sich ja immer mehr. Wir senden die ja in einer Kugel sphärisch, wir senden die wir sind eine Kugel und wir senden die praktisch komplett dreidimensional um uns rum aus und die werden nach einer Zeit schwächer, weil die zerstreuen sich, die werden immer weiter.
Sie werden messbar sein, dass sie logarithmisch sind. Nein, aber du hast eine falsche Vorstellung, Mario, und das haben auch die meisten. Es geht nicht um die Signale, die wir on purpose, sage ich jetzt mal, rausschicken, wo wir sagen, wir schicken jetzt ein Signal raus.
Willentlich.
Oder wir schicken irgendwas raus, das sozusagen dafür da ist, um Kontakt zu haben. Nein, unsere Satelliten übertragen Fernsehsignale.
Ja.
Und da wird hin und her gesendet und das strahlt auch nach außen. Das heißt, auch unwillentlich, seit wir Radio haben, strahlen wir rum. Und das geht ins Weltall raus. Und es verteilt sich, es streut sich,
aber auch das dauert ja einen riesen Zeitraum, bis es irgendwo ankommt.
Richtig, es fliegt mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, seit ca. 120 Jahren ist es der Fall. Das heißt, eine Zivilisation, die in einem dreidimensionalen Radius von unter 120 Lichtjahren um uns herum ist, ich lasse jetzt mal die Expansion vom Weltall weg, könnte uns eventuell messen. Also das ist wirklich ganz einfach. Radiowellen fliegen mit Lichtgeschwindigkeit oder alles, was wir aussenden, fliegt mit Lichtgeschwindigkeit.
Mit maximal Lichtgeschwindigkeit.
Genau, und das heißt, du kannst ungefähr über den Daumen gepeilt ausrechnen, wie lange machen wir das schon? 120 Jahre, also haben wir eine Kugel um uns mit Informationen, die einen Durchmesser von, also einen Radius von 120 Lichtjahren
hat. Mega geiles Beispiel.
Aber würdest dann theoretisch, wenn diese in diesem Radius von 120 Jahren, du empfängst die, ja, sagen wir es mal am äußersten Rand, dann würde es theoretisch ja, um ein Signal zurückzusenden, wieder 120 Jahre dauern, oder?
Mega geiles Beispiel.
Angenommen, jemand ist 100 Lichter entfernt, was er empfängt, ist vor 100 Jahren hier passiert.
Ja. Super krasses, mega geiles Beispiel aus der Science-Fiction-Literatur. Carl Sagan, krasser Wissenschaftler, bekannte Persönlichkeit in der Zukunfts- und Alien- und Sci-Fi-Nummer in der Physik. Und der war auch Romanautor. Der hat in den 80ern den Roman Contact geschrieben, der ja auch verfilmt wurde mit Jodie Foster. Und in dieser Story, im Roman, im Film ist es glaube ich nicht so explizit, im Roman ist es so, dass das erste Signal, was wir von Aliens bekommen, eine TV-Übertragung ist, die an uns zurücksenden. Ja, also die haben eine TV-Übertragung von uns bekommen und die schicken die zurück.
Und ist in Contact auch so.
Und weißt du, was die da in den 80ern in diesem Roman die Menschheit empfangen haben? Die Rede von Adolf Hitler bei den Olympischen Spielen in den 30ern.
Das haben sie im Film 1:1 übernommen.
Denn das war das erste TV-Signal, das die Menschheit abgesondert hat, das stark genug war, um in den Weltraum zu dringen. Und das war von den 30ern aus, 30 Jahre, Verzeihung, die Alien-Spezies da war 26 Lichtjahre entfernt. Das heißt, 26 Lichtjahre später haben die das empfangen und haben das dann an uns zurückgeschickt. Und in den 80ern haben wir dann dieses TV-Signal von den Aliens zurückbekommen. Das ist krass, oder?
Und haben uns dermaßen in die Hose geschissen, weil das ist ja wohl das absolute Worst-Case-Szenario. Dass wir das Erste, was irgendjemand empfängt, ist Hitler. Na, dankeschön.
Ja, ja gut, aber wir reden ja später bestimmt noch über Sprache. Ja. Im Zweifel wissen die ja gar nicht, was da gesprochen wird.
Richtig, aber die Idee, das Signal, das wir von denen bekommen, einfach zurückzuschicken, ist genial, ja, weil das ist eine Sprache, die die verstehen.
Ja, das ist ein Ja, wir sind da.
Leute, mal total doof gefragt, für alle Nicht-Nerds, ist es auch möglich, dass so ein Signal reflektiert wird, ohne dass es jemand bewusst zurückgeschickt hat?
Nicht so gebündelt, dass wir das dann explizit kriegen.
Nein, das kann hier keiner beantworten.
Richtig, okay.
Das kann hier keiner beantworten.
Was ich noch kurz zu dem Punkt davor sagen wollte, wir haben uns hier...
Also mit hier meine ich wir vier Penner.
Wir bei Sci-Fi Tech und auch wir, die Menschheit, haben viele kranke Ideen diskutiert, wie man interstellare Reisen machen könnte. Frühe Sci-Fi Tech-Folge von uns, ich glaube sogar die erste, kann man auch nochmal nachhören. Fakt ist, wir wissen nicht, ob es technisch möglich ist, interstellare Distanzen mit der Raumfahrt zu überbrücken. Wir haben viele verrückte Ideen. Wir wissen nicht, ob es technisch möglich ist, mit einem Raumschiff in andere Sternensysteme zu reisen.
In unserer Lebenszeit. Vielleicht hast du ja Aliens, die, keine Ahnung, 2000 Jahre alt werden, was unwahrscheinlich ist.
Ja, wir haben gesprochen über Generationenschiffe und bla. Ich glaube, das kann
aber
man
nicht, also ich sag mal, nicht in der Form, über die wir jetzt gerade reden. Das heißt, ein Außenteam wird losgeschickt, ist 3 Jahre unterwegs, kommt hier an und macht... Weil stell dir mal vor, du baust ein Generationsschiff, das einen Erstkontakt aufnehmen wird. Das ist ein Desaster. Vorprogrammiertes Desaster. Kannst du knicken. Das heißt, die Leute, die losfliegen, müssen auch die Leute sein, die ankommen, damit es nur ansatzweise so läuft, wie du es vorhast. Ja?
Ja.
Und ob das überhaupt physikalisch möglich ist. Also nach heutigem Wissensstand ist die Antwort nein.
Wir wissen es nicht.
Nein, die Antwort ist nein nach heutigem Wissensstand. Mhm. Es muss was geben, das wir nicht kennen und das unser Wissen über das Universum bypasst, sage ich mal. Das ist sozusagen ein Umweg. Und ich rede jetzt nicht von Wurmlöchern und so einem Quatsch. Also ja, Wurmlöcher existieren mathematisch. Wurmlöcher sind eine Lösung der Einsteinschen Gleichung. Sie existieren mathematisch, wir haben aber keinen Beweis dafür, dass sie existieren. Und selbst wenn sie existieren, können wir mathematisch, also wenn sie im Sinne von Einstein existieren, als Lösung der Gleichung, können wir mathematisch beweisen, dass wir da nicht durchfliegen können und dass in der Sekunde, in der irgendwas, was Materie oder Masse hat, durchfliegt, sie kollabieren. Das heißt, selbst wenn sie in dem Sinne, wie wir es verstehen, existieren würden, wären sie nicht stabilisierbar. Das heißt, das kannst du schon mal komplett...
Gilt das auch für Wellen?
Nein, es gilt... Weiß ich nicht.
Weißt du, Fab?
Information, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich kenne nur die YouTube, nachts um 3 YouTube-Videos angucken Variante. Und die ist sobald sobald was durchfliegt, kollabiert.
Ja, okay.
Und ich hab's verstanden, als wäre es Masse. Aber du weißt ja, Welle und Materie und Teilchen.
Deswegen frage ich, ja.
Fab, wie gesagt, wenn man jetzt von der Möglichkeit absieht, dass man irgendwie durch Portale wie Wurmlöcher oder schwarze Löcher reisen kann oder sowas, ist für mich die Vorstellung auch sehr unwahrscheinlich, dass wir auf der Erde dermaßen krasse Antriebsenergie erzeugen können, um einen massiven Gegenstand wie ein Space Shuttle oder ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen.
Du kannst es nicht auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Es geht physikalisch. Also nach unserem Verständnis, das wahrscheinlich...
Oder auch noch, was das annähernd dran kommt.
Wollen wir für heute vielleicht annehmen, dass die Aliens Warp-Antrieb können?
Ja, genau, pass auf. Also das sind super spannende und sicke Themen, die wir... Wie gesagt, die haben wir schon diskutiert. Um es kurz in einem Satz zu sagen, laut Einstein, und wir wissen heute, dass der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht hatte, weil der Scheiß brutal bewiesen wurde.
Oder sehr nah an der Wahrheit ist.
Laut Einstein ist es so, dass Objekte, die schneller werden, schwerer werden. Die Masse wächst mit der Geschwindigkeit. Und das Kranke ist, wenn du dich in Richtung Lichtgeschwindigkeit bewegst, wirst du irgendwann unendlich schwer. In der Theorie, in der Mathematik. Also einfach nur mit einem chemischen Antrieb oder mit was auch immer die Leute beschleunigen, kommst du nicht an die Lichtgeschwindigkeit ran. Ist das, was uns die Physik heute sagt.
Darf ich es noch kurz präzisieren? Das bedeutet aber nicht, dass man nicht über Lichtgeschwindigkeit fliegen kann. Das heißt, die ganzen Gesetze verbieten nicht eine Bewegung über Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
Das Problem ist, diesen Punkt zu überspringen. Das heißt, angenommen 100 km/h wären die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, du kannst beschleunigen. Du wirst immer schwerer, die Zeit wird immer langsamer. Aber du wirst es niemals schaffen, 101 km/h.
Ja.
So, aber angenommen, du wirst geboren und fliegst 101 km/h, dann lebst du in der anderen Welt. Du lebst in der 101 km/h-Welt und du kannst über Lichtgeschwindigkeit fliegen. Du wirst es aber nie schaffen, abzubremsen und da drunter zu kommen.
Was?
Das ist die
Absicht. Bist du dir da sicher, Frank?
Ja, da bin ich mir sicher.
Ich hab dich beim letzten Mal schon gefragt, was für ein Zeug rauchst du immer?
Ich rauche nichts.
Okay,
nein, das sind deswegen gibt's, noch ganz kurz, Fred, deswegen gibt's ja die theoretischen Teilchen, Tachyonen, die von Natur aus über Lichtgeschwindigkeit fliegen. Du wirst sie aber nicht, du kannst sie nicht abbremsen, drunter zu kommen. Und wenn man sich die Gleichung mal anschaut, dann sieht man auch ziemlich schnell, warum. Weil wenn du in der Sekunde, in der du Lichtgeschwindigkeit fliegst, egal ob du abbremst oder beschleunigst, teilst du durch null. Das ist alles, du teilst durch null. Und deswegen geht es aus unserem Verständnis heraus nicht.
Leute, wir sprechen heute, das habe ich ja schon angekündigt, weniger über Technik und Spaceflight und so. Sondern, nee, alles cool. Alles mega, mega geil und interessant. Wir sprechen hauptsächlich über diese Szenarioanalyse. So. Wir nehmen die Szenarioanalyse von den beiden Dudes, um auch um unsere eigene, sage ich mal, draufzupacken und darüber zu diskutieren. Und die haben bei ihrem Szenario für den Alien-Erstkontakt drei Hauptszenarios aufgebaut. Drei Main Points, sage ich mal. So, und die, die werde ich jetzt vorstellen, vom Schwächsten zum Stärksten, vom Softesten zum Brutalsten.
Willst du alle auf einmal vorstellen oder willst du nacheinander
ganz,
und dann diskutieren?
Ganz drüber? In Ruhe nacheinander. Ja,
sehr
ja.
Gut.
Das erste Szenario ist das sogenannte Signalszenario. Das sieht so aus, wir, die Menschheit, empfangen ein Signal aus dem All, das eindeutig künstlichen Ursprungs ist. So, das ist das softe Szenario.
Wissen,
legen wir schon los oder machst du
das
alle?
Ja, wir machen pro Szenario. Pro Szenario diskutieren wir darüber.
Also, okay, habe ich nicht mitgekriegt.
Deswegen sage ich es. Wissen wir die Quelle, also den Standort?
Das ist die Frage. Also, ich bin kein Elektrotechniker und ich
kann. Okay, anders gefragt, macht es einen Unterschied?
Ich bin kein Elektrotechniker und ich kann dir nicht genau sagen, warum das so ist und wie das funktioniert, aber es ist wohl so, dass wenn wir so ein Radiosignal aus dem All kriegen, wir die Richtung auf jeden Fall bestimmen können und dass wir aufgrund der Art des Signals, da gibt es ein paar physikalische Parameter wie Rot- oder Blauverschiebung und so weiter, dass wir ungefähr abschätzen können, aus welcher Entfernung das kommt.
Okay, kannst du dann auch zurück extrapolieren? Wahrscheinlich schon. Welcher Planet zu dem Zeitpunkt oder welches System?
Denke ich, ungefähr, okay. Denke ich mal schon.
Okay, verstanden.
Und die beiden Jungs, der Anton und der Cetshe, die haben, und das finde ich spannend, die haben als ganz wichtigen Punkt beim Signalszenario angeführt, dass es fraglich ist, ob wir den Inhalt verstehen werden. Ja, und die beiden meinten, dass es durchaus möglich ist, dass wir sehr lange brauchen, um dieses Signal zu verstehen, dass es auch durchaus möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich ist, dass wir es niemals verstehen werden.
Ja, die Frage ist ja, ist das ein gezieltes Signal an uns oder haben die einfach auch nur Radiowellen ausgeschossen?
Ja gut, in der Hypothese ist es, glaube ich, ein gezieltes Signal, oder?
Also wenn wir über solche krassen Distanzen im All sprechen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein gezieltes, bestimmtes Signal ist.
Weiß ich nicht, ob das so wahrscheinlich ist.
Also dass etwas aus Versehen über eine Distanz
wie gesagt, das ist genau wie bei uns mit dem Rundfunk.
Was sage ich die ganze Zeit? Machen wir es 120 Jahre?
Ja,
das könnte wahrscheinlich genauso sein.
Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist absolut nicht gegeben.
Na gut.
Vielleicht fangen wir irgendeinen Alien-Radiosender auf.
Der müsste aber mit einer enormen Leistung senden. Also das ist ein Signal.
Genau wie wir.
Das ist ein Signal von uns in, bleiben wir bei Contact, das ist ein Signal in 26 Lichtjahren noch verständlich für die oder für uns detektierbar ist, muss das mit einer echt krassen Energie gesendet
werden. Heißt es, dass meine 120 Jahre falsch waren, die ich gesagt habe?
Puh, weiß ich nicht. Aber pass auf, es ist...
Okay, anderes Szenario. Angenommen, ganz kurz,
dass ein TV-Signal aus Versehen in 26 Lichtjahren noch so stark ist, dass man das verstehen kann, selbst mit weiterentwickelten Scannern, ist eher unwahrscheinlich.
Ja, aber okay, du kannst vielleicht verstehen, dass es künstlich ist. Du verstehst vielleicht nicht mehr, was es ist, du kannst aber vielleicht verstehen, dass es künstlich ist.
Genau, ein anderes Szenario, stell dir vor, die Alienspezies ist so weit, dass sie ihr eigenes Sonnensystem schon bevölkert haben und auf andere Planeten ausgewandert sind. Und die kommunizieren mit fetten Signalen zwischen den Planeten, streamen ihr TV-Programm auf unterschiedliche Planeten und so weiter. Das heißt, da hast du ja schon eine fette, konzentrierte Radiowellen Konfiguration, um das über Distanzen herzukriegen. Und ich denke, dass du dadurch natürlich auch in die Galaxie ausstrahlst. Und
also,
zwar nochmal sehr, sehr viel stärker, wie wenn du es auf einen Globus begrenzt.
Wie gesagt, ich bin da kein Specialist, ich bin kein Elektrotechniker und auch kein Physiker, sondern nur interessierter Laie, aber ich habe tatsächlich mehrmals in den Recherchen gelesen, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir mehr Energie brauchen, als auf der Erde verfügbar ist, um ein Radiosignal zu versenden, das in galaktischen Abständen noch halbwegs verständlich ist.
Aber dann frage ich mich, wieso gibt es SETI at Home?
Es gibt, oh, geil, dass du es ansprichst, Mann. Wir horchen ja schon seit Jahrzehnten in den Weltraum, ne? SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Mit großen Satelliten horchen wir ins All, aber die scannen nur einen mega winzigen Bereich. Es ist, als würden wir eine Nadel im Heuhaufen suchen.
Aber wenn wir davon ausgehen, dass das Bullshit ist, weil das Signal nie bei uns ankommen könnte, wieso machen wir das dann?
Was Fred meint, ist nicht, dass es nicht ankommt, sondern dass es, wenn es ankommt, noch die Qualität hat.
Die Frage ist, es könnte
auch zufällig erfasst werden, oder?
Ja, richtig.
Auf einem
Aber Durchweg. Es geht ja darum, also Freds Aussage war ja, dass das, was wir so zufällig aussenden, nicht sozusagen hochfrequent genug ist, dass wenn es, sagen wir mal, ein paar hundert Lichtjahre später ankommt, noch lesbar ist, dass es die Grundinformation noch enthält, die wir ausgesendet haben.
Wenn ein Signal irgendwann so schwach geworden ist, dass kaum mehr was übrig ist, dann können wir das, es gibt irgendwann einen Punkt, wo wir das nicht mehr vom Hintergrundrauschen des Universums unterscheiden können.
Es mag sein, dass du daraus nicht mehr das Fernsehbild herstellen kannst, dass es mal war, aber du wirst wahrscheinlich, das ist jetzt auch wirklich educated guessing, wenn überhaupt, ich gehe davon aus, dass du aber detektieren kannst, dass das nicht normal ist.
Kommen wir nochmal zum allgemeinen Szenario zurück. Wir kriegen Signale, ist jetzt im ersten Step nicht so wichtig, ob die beabsichtigt oder unbeabsichtigt waren, von einer Alien-Spezies.
Ich finde, das ist schon wichtig.
Ich finde, es ist tatsächlich im kulturellen Sinne nicht so wichtig, weil beide Szenarien, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, bei beiden Szenarien bleibt auf jeden Fall für uns als Menschheit die riesengroße Erkenntnis, und das ist das Wichtigste, wir sind nicht allein, Mann. Und der Impact dieses Signalszenarios, der geht wahrscheinlich mit der Entfernung des Signals einher. Wenn wir feststellen, wir können die Entfernung, wie gesagt, grob abschätzen mit unseren heutigen technischen Mitteln. Ja? Wenn herauskommt, das Signal kommt aus unserer Nachbarschaft von Alpha Centauri, wird das einen ganz massiv unterschiedlichen Impact auf uns haben, wie wenn rauskommt, dieses Signal stammt aus 50.000 Lichtjahren Entfernung.
Richtig.
Also wenn dieses Signal kommt aus einer hohen Entfernung, das kommt aus 100.000 Lichtjahren Entfernung, so, ja, wäre denkbar bei einer hochentwickelten Alien-Spezies, die uns anfunkt, ja, in diesem Szenario jetzt, sage ich einfach mal, dann hätte das wahrscheinlich massive Auswirkungen auf, ich sag mal, Philosophie, auf Religion, auf die Kultur, weil...
Du bist schon einen Schritt zu
weil,
weit.
Weil wir dann dieses Wissen haben, fuck, da gibt's jemanden. Aber rein praktisch auf unsere Gesellschaft hätte das eher geringe Auswirkungen. Wenn wir wissen, die Aliens brauchen 100.000 Jahre oder ich sag mal 50.000 Jahre, um zu uns zu kommen, wird sich kaum ein Militär dazu herablassen.
Du weißt ja sogar, dass das Signal vor 100.000 Jahren abgesendet wurde. Ja. Du weißt nicht mal, was da gerade Phase ist.
Du nimmst jetzt quasi an, dass wenn dieses Signal empfangen wird, sofort die NASA eine Pressemitteilung rausgeben würde, Pressekonferenz.
Nein.
Es könnte ja auch sein,
Es geht um den ganz allgemeinen Impact auf uns als Menschheit.
Ja, aber den kannst du ja nicht abschätzen, weil du weißt nicht, ob wir überhaupt als Menschheit von diesem Signal erfahren würden.
Es kann natürlich sein, dass es einfach jemand auffängt und niemand anders mitkriegt. Mal ganz blödes
Jetzt mal eine dumme Frage an der Stelle, um das mal zu klären. Ja, ich gehe davon aus, dass wenn wir so ein Signal empfangen würden, natürlich Militärs und so weiter, Regierungen entscheiden würden, diese Information geheim zu halten.
Ja, das kann gut sein.
Ja, davon gehen wir einfach mal aus.
Vielleicht.
Ja. Weil sie einfach auch die Konsequenzen nicht absehen können. Es gibt zwar solche Szenarien und irgendwelche Pläne in den Schubladen, Szenario 1, Signalempfang. Aber trotzdem würden die im ersten Schritt nicht sofort eine Pressekonferenz einberufen eine Meldung rausgeben. Okay, und jetzt aber die Frage, die ich damit stellen will. Würde es irgendein Hobby-Astronom, irgendein Vollidiot, wäre der im Zweifel auch in der Lage, dieses Signal aufzufangen? Sprich, ist es möglich, dass das nicht geheim zu halten wäre?
Ich glaube, kommt natürlich auf die Stärke des Signals an,
ja,
aber ich glaube, heutiges Hobby-Equipment ist absolut nicht dazu in der Lage.
Ist nicht dazu.
Verstreute,
meine ich auch.
Also wäre es...
Schau dir mal an, was die für riesige Anhörmechanismen aufbauen, um das einzufangen.
Okay, also wäre es praktisch geheim haltbar?
Es wäre...
Wahrscheinlich, ja. Leute, ich, ich, Ich bitte euch im Rahmen dieser Sendung nicht so sehr über das Technische und das Physikalische
zu diskutieren. Wir können nicht anders.
Nee, nicht, weil ich jetzt keinen Bock drauf habe.
Es ist auch gesellschaftlich.
Weil es viel
wichtigere
Dinge...
Unsere Gesellschaft ist auf Geheimnis, Scheiße und so weiter aufgebaut, Fred.
Es gibt wichtigere Sachen, die ich mit euch heute diskutieren möchte, als das konkrete Technische, ob das jetzt ein Amateurfunk aufnehmen kann. Man kann sich ja vorstellen, dass durch einen gigantischen Zufall ein Amateurfunker das aufnimmt.
Okay, lass uns nochmal beiseite.
Das ist jetzt nicht wichtig. Ich rede jetzt auch nicht davon, was die NASA morgen rausgibt. Okay. Ich rede davon, wie sich unsere Gesellschaft danach insgesamt verändern wird.
Fred, aber das setzt voraus, dass die Information öffentlich gemacht wird.
Gehen wir einfach davon aus.
Okay, also wir gehen davon aus, die Information wird öffentlich gemacht.
Ich möchte kurz einen Hebel in Diskussion reinstecken, einen Hebel, sag ich mal. Das Szenario, dass das US-Militär das aufnimmt und vor allen geheim hält, das ist schon denkbar. Aber das bringt uns in der Diskussion nicht weiter.
Wir wollen jetzt davon ausgehen, dass wir alle
wissen.
Wir
wollen davon ausgehen, dass es alle wissen. Okay?
Also, okay, ich wollte es nur mal angesprochen
haben. Also eins ist klar, wie du schon gesagt hast, die reine Tatsache, dass wir sehr sicher sind, dass das nicht natürlich entstanden ist, das Signal, würde dazu führen, dass, wie du gesagt hast, Religionen, Philosophie, es würde alles ändern, ja.
Es wäre für die Religion ein Schlag in die Fresse.
Und es würde mal wieder zeigen, wie unterentwickelt wir als Menschen sind, dass wir dann davon überrascht werden. Weißt du, was ich meine? So, aber das mal beiseite. Das Zweite, was du gesagt hast, ist die Distanz. Und das stimmt. Wäre es hunderttausende von Lichtjahren entfernt, dann können wir nicht mal mehr wissen, ob überhaupt, selbst wenn wir zurückschreiben, sag ich mal, und es dann in wieder 100.000 Jahren ankommt, wir können nicht mal wissen, ob wir mit der gleichen Spezies reden, ob da noch was ist oder
ist die überhaupt noch?
Wir haben keine Ahnung. Wäre es näher, sagen wir mal Alpha Centauri, 4,5 Lichtjahr in die Richtung oder das, was du vorhin gesagt hast, Wolf, bla bla, 11,3, wenn ich es richtig weiß. Also dann reden wir so von 10, 11 Jahren. Wenn wir davon ausgehen, dass die eine ähnliche Lebens- und Zyklusspanne haben wie wir, dass nicht innerhalb von 10 Jahren ihre gesamte Gesellschaft sich so ändert, dass sie nicht mal wissen, was sie gemacht haben, dann wird es schon konkreter, weil dann haben wir eine Chance, tatsächlich eine Kommunikation aufzubauen. Dann wird es schon echt kränker. Ja. Und das stimmt absolut.
Ja. Also dann stellt sich die Frage, würden wir antworten? Das ist ja die logische Sinnfolgerung. Ja.
Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, was wir glauben, was das Signal ist. Das kommt wahrscheinlich darauf an, was wir glauben oder was wir sozusagen dechiffrieren aus dem Signal, was also es sein könnte.
Wir gehen von dem Szenario aus, es ist ein gewolltes Signal, es ist keine Streuung, es ist kein Zufall, sondern die haben uns eine Message gesendet.
Also hätte ich was zu melden, wäre der erste Schritt Dechiffrierung, versuchen irgendwie zu verstehen, was es sein könnte und auf dem aufgebauten, ich sag mal, Glauben, was es ist, könnte man dann argumentieren, also, antworten wir nicht.
Wahrscheinlich wäre ja sowas ein Erstkontakt oder aus unserer primitiven Art und Weise wäre der Erstkontakt, keine Ahnung, ich sende 10 Primzahlen.
Zum Beispiel.
In irgendeinem Format, was verständlich
aber
ist.
Aber da geht es ja schon los. In welchem Format?
Binär.
Kann bei denen anders definiert sein wie bei uns. Bloß weil es binär ist, heißt nicht, dass denn ihr Zahnsystem gleich funktioniert.
Mathematik ist global, Fabio.
Ja, Mathematik ist global, aber nicht die Definition davon.
Aber ein binäres Zahlensystem ist universell.
Du weißt aber nicht, wie es definiert ist. Du weißt nicht, wie das...
Pass auf, du könntest... Fab, du hast recht, das ist voll sick, aber du könntest, also bei Carl Sagan, bei Contact, um darauf wieder zu sprechen zu kommen, schicken die Aliens, nachdem die Hitler-TV-Übertragung gekommen ist, schicken die Aliens uns die ersten, ich glaube, 261 Primzahlen oder so. Und ich weiß nicht, wie genau das in dem Roman jetzt explizit technisch dargestellt wurde, weiß ich nicht mehr. Aber es könnte ja sein, dass die so einzelne Peaks machen, so piep, piep, piep.
Ja genau,
piep,
nichts anderes ist ein...
Aber Fab hat absolut recht, guck mal. Laien stellen sich Computersprache oder allgemein elektronische Sprache so vor, dass da fertige Worte ankommen. Das stimmt nicht.
Ja, und binär ist, denke ich, eines der einfachsten Systeme.
Aber du weißt es nicht.
Du weißt nicht, wie sie ihr binär aufbauen. Vielleicht haben sie ihr
binär ist immer gleich aufgebaut. Entweder 1 oder 0. Das ist doch das Einfachste der Welt.
Aber was zum Beispiel laut deren binär, ich glaube bei Zahlen, Fab und Andi, ihr seid hier die ITler. Ich glaube Zahlen sind in binär noch halbwegs verständlich für Aliens auszudrücken, aber versuch mal Worte.
Nein, lass das mal beiseite.
Oder so.
Wie gesagt, Erstkontakt, die gehen davon aus, dass wir vielleicht Steinzeitmenschen sind.
Darf ich doch nochmal technisch werden, weil das ist wichtig dafür. Also, wenn wir ein Signal übertragen, wie sieht so ein Radiosignal aus? Es ist eine Sinuskurve. Das heißt eine Welle, wie man sie kennt, ja? Hoch, runter, hoch, runter. Mhm. So, was hast du? Was kannst du mit der Welle machen? Wie kannst du sie verändern? Du kannst sozusagen ihre Frequenz verändern, das heißt, sie wird enger.
Ja.
Das heißt, die Anzahl der Höhen und Tiefen pro Zeiteinheit, pro Sekunde wird schneller, wird mehr oder weniger. Das ist die Frequenz. Und du kannst die Amplitude verändern, das heißt, der Ausschlag nach oben und unten, das ist die Amplitude. Mhm. Diese zwei Faktoren kannst du verändern. So. Und man, damit du verstehst, was ich dir sende, müssen wir gegenseitig definieren, was wir uns senden. So, halt, halt, egal, das Ausgangssystem ist egal. Es geht davon aus, wie haben wir definiert, was ich sende dir jetzt hoch, 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 tief, tief, hoch, tief. So, und jetzt?
Ja, und jetzt? Natürlich.
Das ist so, als wenn du sendest jemand Morsezeichen, der noch nie was von Morse gehört hat.
Nichts, es ist nichts anderes wie Morse.
Deswegen würdest du es so primitiv wie möglich halten.
Ja, wenn wir Glück haben, ist es identisch mit unserem. Vielleicht kommen sie sogar aufs gleiche wie wir und wir merken, oh, wenn wir so dechiffrieren, wie wir es machen würden, kommen die ersten 100 Primzahlen raus. Dann wissen wir genau, okay, ja, das kann kein Zufall sein. Aber, Alter, das wird bestimmt nicht so sein.
Aber ganz ehrlich, wenn so ein Signal kommt, dann werden da alle möglichen mathematischen Modelle drüber laufen.
Ja, wie willst du mathematische Modelle ausdrücken über sowas?
Ganz einfach, du hast einfach nur Unterschiede in den Amplituden und in den Frequenzen,
ja,
das hast du doch selber gesagt.
Okay, nimm doch mal, okay, jetzt wird's ganz, Fred, unterbrech, wenn es zu arg wird. Nimm mal RS-232, das heißt, da dieser Anschluss, wo du deinen Drucker früher eingesteckt hast, der mit den ganz vielen Litzen, ja?
Ja.
So, da hast du ein TX und ein RX, das heißt senden und bekommen. Da kommt nur hoch, tief die ganze Zeit. Mhm. Und weil wir uns drauf... Zum Beispiel, da gibt's das Signal mit einem Parity-Bit. Das heißt, es kommt erst ein Hoch, dann weißt du, warte kurz, die Message geht los, dann kommt die Message 8 Bit und dann kommt wieder ein Parity, da weißt du, die Message ist vorbei.
Ja.
Wenn du das nicht weißt, ist es einfach nur Müll, da reinkommt. Das kannst du nicht wissen.
Das kannst du nicht wissen, aber du kannst es herausfiltern.
Vielleicht, ja.
Deswegen sage ich, es herausfiltern. Und deswegen wird es eine primitive Message, die zum Beispiel die Primzahlen in aufsteigender Reihenfolge schildert.
Ja, aber du weißt nicht, wie du es lesen musst. Du weißt nicht,
das
wie du
würdest
Zahlen
du ja dann sehen. Du probierst es, das ist Trial and Error, Fabio. Das ist Trial and Error.
Richtig.
Wenn du ein Signal bekommst, dann werden da die klügsten Köpfe der Welt zusammengesetzt und werden denen gesagt, dechiffrier diese Scheiße. Und die werden diese ganzen Systeme durchtesten. Alles, was denen
okay,
in den Sinn kommt.
Okay, da sind wir uns einig.
Und irgendwann, wenn die binär senden, würden wir es herausfinden, weil es einfach wirklich auch ein einfaches System ist, um
also
ein Signal zu senden.
Da sind wir uns einig.
So, und jetzt pass auf, jetzt stell mal vor, die senden hier die ersten 10 Primzahlen und lassen aber die fünfte raus. Und erwarten von uns quasi die Antwort.
Geil.
Also, ja, das ist sehr technisch jetzt. Was
ist daran technisch? Das ist der Erstkontakt inhaltlich, nicht technisch. Lass uns das Technische hinten dran stellen. Angenommen, wir können die Message dechiffrieren. Die senden uns die ersten 10 Primzahlen, lassen die fünfte raus. Das würde uns doch signalisieren, okay, wenn wir die Message verstehen und technisch in der Lage sind, darauf zu antworten, würden wir die fünfte Primzahl als Antwort zurücksenden.
Mhm. Also von diesem ganzen technischen Aspekt abgesehen, der super sick ist. Und es ist, ich muss sagen, dass ich da auf Fabs Seite bin, dass ich super, super skeptisch bin, ob wir überhaupt auch nur irgendein kleines Stück Bahnhof verstehen von dem, was die uns senden. Wenn die aus einer sehr großen Entfernung senden, wird das Interesse wahrscheinlich am Anfang sehr groß sein und es würde unsere Philosophie, unsere Kultur, unsere Religion in den Arsch ficken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Interesse daran dann auch nach einer Weile relativ schnell wieder abflaut, weil wir wissen, wir werden uns wahrscheinlich nie treffen, wenn die aus 100.000 Lichtjahren senden. Aber wenn wir das zweite Signal in Betracht ziehen, dass die aus unserer Nachbarschaft senden, wenn wir jetzt im krassesten Fall mal davon ausgehen, dass die von Alpha Proxima bzw. Alpha Centauri aus 5 Lichtjahren Entfernung senden, dann sind wir in einem Bereich, wo wir mit denen wirklich interagieren können. Und das würde die Auswirkung auf die Menschheit massiv krass erhöhen. Also die beiden Autoren dieser Arbeit schätzen die Schwelle, wo man zwischen entfernter Kommunikation und Nahkommunikation mit den Aliens unterscheiden kann. Die schätzen diese Schwelle so auf 50 bis 100 Jahre. 50 bis 100 Lichtjahre, weil das etwas ist, das ein Mensch in seiner Lebensspanne ungefähr noch miterleben kann. Ja?
Ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, die senden wirklich aus der Nachbarschaft von Alpha Centauri. Das würde wahrscheinlich bei uns in der Menschheit eine massive Unsicherheit auslösen. Ja? Vielleicht sogar Bestrebungen, dahin zu kommen. Es könnte sein, dass unsere Raumfahrt, der Raumfahrttechnologiesektor anfängt, damit zu forschen, wie wir da möglichst schnell hinkommen. Ja. Und die Menschheit würde wahrscheinlich, wie soll ich sagen,
kollabieren?
Nein, es wäre wie in den Weltkriegen ein Szenario, in dem auf einmal alles auf eine gewisse Forschung projiziert wird und
ja,
auf einmal, ja. Ich will das Wort Quantensprung nicht benutzen, weil es Bullshit ist, aber Sprünge in der Technologie erzielt werden, die vorher nicht denkbar gewesen wären,
ja.
Weil die gesammelte Angst einer gesamten Gesellschaft, also früher war es Gesellschaft, diesmal wäre es die gesammelte Angst der gesamten Welt. Das heißt, es würde uns erstmal wahrscheinlich vereinen in großen Teilen und wir hätten nicht so wie früher, dass jede Gesellschaft, jedes Land für sich forscht, wie blöd, um die schlimmste Waffe und das geilste Flugzeug zu bauen. Wir hätten wahrscheinlich eine fast zusammenkommende Welt, die zusammen eine Bestrebung einer Bestrebung nachgeht und ich will nicht wissen, was dann rauskommen würde. Wenn jegliche Ressource und Kohle da reingesteckt wird.
Das finde ich echt utopisch.
Du bist ja, ein Romantiker. Das ist ja auch wieder so ein Ding, wie Fred meint, so, das würde unsere Religion komplett auf den Kopf stellen, weil gerade Länder, die ein bisschen religiöser motiviert sind als vielleicht jetzt unseres, würden sich vielleicht dagegen streben oder irgendwie was anderes.
Ey, es würde garantiert eine Menge Menschen geben, die das gar nicht glauben.
Die Menschheit, ja gut, wie ich vorhin gesagt habe, dann auf einmal sind die Aluhüte dagegen, weil es die echte Meinung. Nee, aber die Menschheitsgeschichte hat oft genug gezeigt, dass bitterste Feinde, wenn es sein muss, beste Alliierte werden können.
Oh.
Das hat die Menschheitsgeschichte immer wieder gezeigt.
Du Vollidiot, ey.
Ich habe den Schnaps verschüttet.
Und
passiert doch jede Folge,
deswegen
Mann.
Deswegen müssen wir saufen.
Achso, ich dachte, du meinst mich.
Habe ich gerade auch gedacht.
Aber pass mal auf, Fab. Den Gedanke finde ich gut und da würde ich mich gerne drin verhaken.
Also, das ist kein Hippie-Gelaber.
Pass mal auf. Die Vergangenheit.
Das ist Zweck.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es leider in der Menschheitsgeschichte häufig so war, dass ein externes Feindbild Gemeinschaften verschworen hat. Prominentestes Beispiel die Nazis zum Beispiel.
Ja, man muss aber auch sagen, dieses Szenario, was Fab da vorschlägt, kommt fast in jedem Sci-Fi-Film drin
aber,
vor.
Aber pass mal auf, prominentestes Beispiel, bei Independence Day, Roland Emmerichs großer Alien-Film. In dem Film gibt es die fast schon romantische Vorstellung, dass die gesamte Menschheit ihre Konflikte vergisst.
Unter Führung der USA.
Ja, sehr, sehr verständlich.
Total romantisch.
Sehr verständlich. Dass sich die gesamte Menschheit ihre Konflikte vergisst, ihren Streit vergisst und sich gegen den gemeinsamen Feind verschwört.
So wird es nicht ablaufen.
Aber wir haben tatsächlich, und das haben die Autoren der Arbeit auch energisch angeführt, wir haben tatsächlich leider aus der menschlichen Historie tatsächlich sehr ordentlich aus den letzten Jahren erst viele Beispiele dafür, dass internationale Krisen die Menschheit nicht einen, sondern im Gegenteil noch krasser spalten. Mm. Schaut euch mal zum Beispiel jetzt aktuell, wir nehmen das hier gerade im Sommer 2020 auf,
ja,
die aktuelle Corona-Pandemie.
Ja, genau, was passiert? USA Moment, tritt aus der WHO aus.
Du kannst gleich
die
widersprechen.
Die USA tritt aus der WHO aus. Passendes Beispiel zur internationalen Zusammenarbeit.
Du kannst gleich widersprechen, Fab. Natürlich ist ein Virus nicht das gleiche wie außerirdische Intelligenz von außen. Aber Corona-Pandemie, Flüchtlingskrise zum Beispiel, internationale Krisen wie zum Beispiel der Kalte Krieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aus unserem bisherigen Wissen, das wir haben, müssen wir leider sagen, dass internationale Krisen, die ganze Welt betreffen, leider in der Vergangenheit die Menschheit eher gespalten haben als geeint haben.
Ich denke auch, um da dran anzuknüpfen, Fred, es ein Wettlauf für den Alien-Antwort-Kontakt geben wird. Dass es diverse Nationen auf der Welt geben wird, die sagen, ich will den Führungsanspruch haben. Ich will die führende Rolle in der Kommunikation mit den Aliens übernehmen.
Darf ich noch was zu dem sagen, was Fred gerade gesagt hat? Er hat zwar recht bei internationalen Krisen, aber er hat nicht recht, wenn es um eine Bedrohung, eine physische Bedrohung geht. Wenn man einen gemeinsamen Feind hat, der physikalisch existiert.
Ja, aber du weißt ja noch nicht mal, ob es eine Bedrohung ist. Die Kontaktaufnahme durch nur, Aliens ist jetzt erstmal keine Bedrohung. Jetzt
so, angenommen, es wäre so. Die physikalische Bedrohung, das heißt, dein Land, du, deine Familie werden bedroht, dann nimmst du alles als Alliierten. Und das ist ausgiebig bewiesen in der Menschheitsgeschichte. Ich rede nicht von globalen Krisen. Wenn wir sowas Abstraktes haben wie Viren, wo die Hälfte nicht glaubt, dass es existiert, ist was anderes. Aber wenn du einen Feind hast, der vor deiner Tür steht, den du sehen kannst,
ist mein Freund, wenn du schon
ihn,
klar.
Wenn du ihn sehen kannst, dann ändert sich die gesamte Dynamik.
Aber es ist ein so komplexes Szenario, Fab, dass du das nicht so verallgemeinern kannst, weil im
wir können es nicht wissen. Wir
Leute, da können wir auch wirklich nur mutmaßen.
Angenommen, die Aliens haben eine friedwollende Botschaft gesendet. Ja,
wir dann sieht die Geschichte vielleicht anders aus. Dann hast du wahrscheinlich Spaltung.
Ja, dann hast du definitiv Spaltung, aber weil dann wird eine USA, dann wird eine China, ein Russland, ein Europa.
Aber wenn die Welt
Europa
sich einig ist, dass ein Angriff bevorsteht, dann wird das ganz anders aussehen. Das kannst du aber glauben.
Ja, selbstverständlich.
Also um den nochmal zu erwähnen, im Roman von Cixin Liu, in seiner Romanreihe, da ist es so, es tut mir leid, diese Kleinigkeit muss ich spoilern, aber das ist in der gesamten Story dieser Romanreihe ist das nur ein sehr kleiner Spoiler, aber den muss ich leider spoilern. Da ist es so, dass die Menschheit definitiv weiß durch Signale, die Alienflotte ist auf dem Weg hierher und die wollen die Erde haben und uns auslöschen. Und die Aliens werden hier sein in ungefähr 500 Jahren. Also 500 Jahre massiv. Und das reicht nur eine fiktive Geschichte, aber in dieser Geschichte ist es so, dass diese Message, in 500 Jahren kommen die her, ausreicht, um die Weltbevölkerung noch krasser zu zerspalten. Wirtschaftssysteme brechen zusammen. Es gibt dann verschiedene Gruppen. Es gibt die eine Gruppe auf der Erde, die sagt, wir wollen weg. Wir wollen ein Generationenraumschiff bauen und uns verpissen, weil wir keine Chance gegen die Aliens haben. Dann gibt es die andere Gruppe, die andere Gemeinschaft, die sagt, wir wollen uns vorbereiten, wir bauen ein Militär auf. Auch wenn 500 Jahre eine geringe Zeit dafür sind, eine Weltraumverteidigungsmacht zu bauen, wir wollen das versuchen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, heil den Alienherrschern, if you can't beat it, join it. Wir unterstützen sogar.
Okay, das ist ein geiler Gedanke.
Wir unterstützen sogar, dass die Aliens uns wipen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht eine kleine Gruppe von uns aufnehmen, um als Botschafter zu halten.
Sind es zufällig 44.000?
Nee, das nicht. Wollen sie dann eine Landeplattform bauen oder wie machen die das?
So detailliert spreche ich jetzt nicht darüber, um niemanden zu spoilen, aber wie gesagt, wir können nur spekulieren. Ich persönlich glaube auch, dass das unsere Gesellschaft massiv spalten wird, weil ich glaube, dass einzelne Nationen oder Nationenverbände dann versuchen werden, das Exklusivrecht auf die Alien-Kommunikation zu bekommen.
Ja, natürlich wollen sie das.
Wir beten zu allen nicht existenten Göttern in dieser Galaxis, dass ein Herr Trump nicht mehr Präsident der USA ist. Aber eine USA zum Beispiel wird garantiert versuchen, das Monopol auf die Alien-Kommunikation
ganz
zu bekommen.
Egal, welcher Präsident an der Macht ist in den USA, ich will nicht, dass die USA eine Führungsrolle in dem Kontakt mit den Aliens aufnimmt. Das muss eine Erdengemeinschaftsaufgabe sein.
Vielleicht muss ich meine Aussage tatsächlich zurückziehen. Das war ein guter Argument.
Das war naiv.
Wir wissen es nicht.
Das war naiv, Fabio. Das war utopisch.
Vielleicht.
Nee. Es ist nicht naiv, es ist romantisch.
Wir haben in der menschlichen Psyche definitiv die Geschehnisse und die Beweise, dass so reagiert wird.
Wir sind noch gar nicht beim realen Kontaktszenario. Wir sind noch beim Signalszenario. Also okay. Wir haben nur eine Message
gekriegt. Gehen wir eins weiter jetzt.
Wir haben nur eine Message gekriegt. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Wir gehen jetzt eine Eskalationsstufe hoch. Das zweite große Szenario. Das sogenannte Artefakt-Szenario. Und das sieht so aus, wir finden eine künstliche Hinterlassenschaft der Außerirdischen. Ja? Also wir finden irgendein Objekt, eine alte Raumsonde, irgendeine Disk, eine Maschine, irgendwas, wo wir sagen können, das ist nicht natürlich entstanden, das kommt von einer fremden Zivilisation.
Ich muss gestehen, ich dachte, es wird von der Sickheitsskala heftiger. Aber
das ist heftiger, weil es bedeutet, erstens, sie waren physisch hier.
Ja.
Zweitens bist du in absoluter Unsicherheit, weil wenn du ein Signal kriegst, kannst du eine Richtung ausrechnen, kannst ausrechnen, wann ist das passiert. Okay. Wenn du das Ding findest, kannst du natürlich Analysen machen, wie alt ist das. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn es die ganze Weltall war, weiß nicht, ob sowas funktioniert. aber ich glaube, die Unsicherheit steigert sich dadurch immens.
Ja, pass, das Beste ist auch noch, wenn das irgendwie eine Maschine ist oder irgendwas Technologisches.
Dass du nicht verstehst.
Im ersten Moment. Dann machst du dir das richtig in die Hosen, weil du Angst hast, die sind verdammt nochmal viel weiter als wir.
Im ersten Moment, wo ich von dem Artefakt-Szenario gelesen habe und mir da Gedanken drüber gemacht habe, habe ich auch so gedacht, langweilig, da finden wir halt einen Stein von denen.
Ich denke nicht
langweilig. Baut euch das ein. Das ist brutal, denn das Signalszenario bedeutet,
dass wir Information haben.
Das Signalszenario bedeutet, es gibt uns. Das Artefaktszenario bedeutet, es gibt uns und wir waren hier.
Richtig. Das macht's richtig krank, Mann. Und du, wie gesagt, du hast
du musst auch bedenken, das Signalszenario bedeutet auch noch, wir sind ja relativ weit entfernt. Es dauert, bis ihr uns trefft. Wenn du wirklich nur ein Artefakt findest oder irgendeine Maschine oder sonst irgendwas, dann weißt du, ey, wir haben die Möglichkeit weiterzuziehen.
Gut, aber du weißt auch nicht, gibt's die noch? Du bist als würdest du in einen dunklen Raum laufen und du weißt, ist was, das du nicht kennst und es macht dich fertig. Ich glaube, also ich weiß nicht, was das dritte Szenario ist. Wahrscheinlich ist es halt echter Kontakt.
Kontakt, ja.
Aber ich glaube, jetzt mal minus Kontakt wäre das für uns echt eine üble Scheiße, weil du bist so im Ungewissen.
Junge. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ob wir uns nicht sicher sind, ob man technisch interstellare Distanzen überbrücken kann. Was das Artefakt-Szenario so krass macht, ist, dass das der unwiederbringliche Beweis für uns wäre, dass es technisch möglich ist, in andere Sternsysteme zu reisen.
Falsch.
Nee, du weißt ja nicht, wie weit sind die wirklich gezogen oder du weißt auch nicht, ob die ausgestorben sind. Du weißt nicht,
wie alt das Artefakt ist. Vielleicht ist das Artefakt von einer Zivilisation, die vor 2 Millionen Jahren auf dem Mars gelebt hat.
Außerdem können
die
auch
keine Aussage drüber.
Die können auch ausgestorben sein.
Du hast keine Möglichkeit, also ich weiß nicht, wie wir heutzutage in der Lage sind, das Alter von Materie zu bestimmen, wenn es nicht in einer Biosphäre war. Ich glaube, wir haben da fast keine Möglichkeit.
Und ich denke, das
ist richtig brutal.
Ich möchte noch mal kurz als Randnotiz anmerken, dass das Artefakt-Szenario noch extrem wahrscheinlicher ist, dass es geheim gehalten werden wird und kann.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir tun jetzt mal, lass das, uns mal
das
für
sind
den
ja
Rest.
Auch die ganzen Bob Lazar-Geschichten, Area 51, Roswell und so weiter, ist ja quasi auch dieses Artefakt-Szenario.
Lass uns mal einfach für den Rest der Folge davon ausgehen, dass wir es wissen.
Ich wollte mal als Randnotiz.
In welcher Hinsicht, dass wir es wissen?
Also, dass es ist nicht irgendwie so passiert, dass eine Regierung es findet und es geheim hält. Dass wir es einfach als Menschen,
ich will dazu nur kurz was sagen. Das Szenario, dass es zum Beispiel das US-Militär bekommt und komplett erfolgreich geheim hält, das blenden wir jetzt im Moment aus. Das blenden wir deswegen aus, weil das für unsere Diskussion eine Sackgasse ist.
Das gab es auch schon 1947 oder 49, wann war das?
Mit Hört mal in unserem Premium-Kanal, wieso das vermutlich Bullshit ist.
Wir lassen es mal weg, wir tun so, als wüssten wir davon. Als
aber dieses... Okay, pass auf, es gibt die Möglichkeit, dass das eine Zivilisation war, die in unserem eigenen Sternensystem war.
Richtig.
Das ist krass.
Am wahrscheinlichsten, nach unserem physikalischen Wissen, ist das sogar am allerwahrscheinlichsten.
Es könnte ja auch eine Zivilisation sein, die hier vor der Menschheit den Planeten Erde besiedelt hat.
Das ist ja gerade das Zicke an so einem zurückgelassenen Relikt. Du kannst eigentlich, das hat so viele Schlüsse offen in alle möglichen Richtungen, Vergangenheit, Zukunft, sonst irgendetwas.
Also
du kannst nichts sicher sagen.
Also dass es eine Zivilisation war, die vielleicht von der Erde kam, hat meinen Gedanken auch gestriffen. Wir können es nicht ausschließen, aber hört dazu gerne, mal wieder Eigenwerbung.
Wie gesagt, nicht nur Erde, Mars, egal.
Hört dazu gerne in unserem Premium-Feed Skepsis Präastronautik, da geht es um genau das Thema. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hochzivilisation auf unserem Planeten gelebt hat und dass wir keine eindeutigen Beweise oder Spuren davon haben, die ist extrem.
Es muss nicht
unser
sein. Es gibt genug Planeten in unserem.
Ja, ich rede jetzt von Erde. Ich rede jetzt von der Erde.
Da muss auch nicht. Und noch was. Wie kommen wir denn an das Artefakt ran? Schwebt es im Raum? Ja? Schwebt es irgendwo?
Viel vorstellbar.
So, wenn es einfach im Raum schwebt, sagen wir mal in unserer Umlaufbahn und wir es sozusagen grabben können. Dann bedeutet das, dass es niemals eine hohe Geschwindigkeit hatte. Oder, ich bin kein Physiker, aber ich gehe davon aus, angenommen, es wäre ein paar Sternsysteme weiter gewesen, die hätten das mit einer Riesengeschwindigkeit losgeschossen, so wie wir es auch schon mit unserer Disk gemacht haben. Ne? Es gibt ja eine Disk, die im Weltall rumfliegt.
Die Voyager 1 und 2 Sonde.
Nein, es gibt eine Disk, es gibt wirklich eine Disk. Es ist so ein Metallding und...
War das nicht von der Voyager 2?
Ist es in der Voyager? Vielleicht ist es in der Voyager. So, die Tatsache, wenn sowas hier ankommt von einem anderen Sternsystem, hat es eine Geschwindigkeit drauf. Und wenn die groß genug ist, dass es uns so erreicht, dass die vielleicht noch leben oder es nicht Milliarden Jahre her ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding nicht einfach bei uns durchfliegt, bisschen abgelenkt wird, woanders sie geschossen wird, so gering. Das heißt, wenn du es im Raum findest, weil es einfach, sagen wir mal, um eine Umlaufbahn sich bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in unserem Sternensystem entstanden ist, wahrscheinlich.
Pass auf.
100%.
Ja, was würdest du aber zu so einem Szenario sagen, wie zum Beispiel in Alien vs. Predator, wenn irgendwann wo versteckt eine Art ist, eine Art Jagdspielplatz plötzlich wäre, wo sich Aliens austoben?
Was soll ich das sagen? Ich rede gerade davon, wir
etwas bergen... du findest tatsächlich so etwas auf der Erde. Ja, aber
wie gesagt, wir bergen ein Artefakt, okay? Wo bergen wir es und wie bergen wir es? Das spricht schon mal Bände.
Das ist wichtig. Aber was ich jetzt nur sagen will, ist theoretisch, du sagst, wenn du so ein Ding im All findest und es kommt dir her, dann wissen wir, es kann nicht weit weg sein, weil es nicht schnell geflogen ist.
Ja, kommt auf seine Geschwindigkeit an.
Wenn du jetzt so ein Ding hier auf der Erde finden würdest,
dann ist echt...
Das würde ja behaupten, die sind wirklich in unmittelbarer Nähe.
Wenn wir es auf der Erde finden, würden wir davon ausgehen, dass es... menschengemacht ist, Inka oder so ein Scheiß. Wir finden ja dauernd sowas. Das heißt, ich glaube, das würden wir gar nicht erkennen.
Wir sprechen ja nur von Wahrscheinlichkeiten.
Richtig.
Wenn wir etwas auf der Erde, was Krankes auf der Erde finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es von uns selber ist und nur
99,9%.
Klassische Präastronautik, Pyramiden.
Die Autoren haben hier einen interessanten, die Autoren dieser Szenarioanalyse haben mir einen interessanten Gedanken angebracht. Es könnte sein, dass es für uns extrem schwierig ist, zu unterscheiden, ob dieses Objekt künstlich oder natürlich erschaffen wurde. Es gibt ein mega geheimnisvolles Beispiel aus unserer realen Welt. Es heißt Oumuamua.
Oh ja.
2017 wurde das erste interstellare Objekt, also das nachweislich aus einem anderen Sternensystem zu uns gekommen ist, entdeckt, das unser Sternensystem durchquerte. Oumuamua wurde es genannt. Es wurde in einem Solarium, wollte ich gerade sagen. fuck, helft mir auf die Sprünge. Große Satellitenschüsseln.
Eine Solarsonde, keine Ahnung.
Mann, die Leute, die das detektieren, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Ich weiß nicht, was du von mir willst.
Mann, große Satellitenschüsseln, Leute, die Zeug im Space detektieren.
Ja?
Ich wollte Solarium gerade sagen, was natürlich Bullshit ist. Es wurde von einer Sternwarte auf Hawaii entdeckt, deswegen wurde es nach einem hawaiianischen König, glaube ich, benannt, Oumuamua.
Oumuamua heißt es ein Wort, das heißt irgendwas, ich glaube der Fremde oder irgendwas.
Ja, das haben die Entdecker.
Erzähl halt jetzt so weiter, gedacht. Mann.
Pass auf, dieses Objekt ist, wie gesagt, aus dem interstellaren Raum in das Sternensystem fast senkrecht zur Achse der Planeten rein, wurde dann durch die Gravitation der Sonne leicht abgelenkt und hat dann das Sonnensystem wieder verlassen.
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Genau das passiert, wenn was mit Speed reinkommt.
Und dieses Ding ist mega geheimnisvoll. Webseiten haben damals getitelt: Has an alien vessel just passed our star system? Also eher unseriöse Medien haben sofort gesagt, das Ding ist Alien. Dieses Ding ist tatsächlich super geheimnisvoll. Dieses Objekt war rund 200 Meter lang und anders als die meisten anderen Asteroiden nicht annähernd rund oder oval, sondern zigarrenförmig, also so länglich. Könnte fast an ein Raumschiff erinnern. Und es wurde gemessen, dass dieses Objekt beim Verlassen des Sonnensystems rein rechnerisch eine leichte Beschleunigung erfahren hat. Normalerweise werden Objekte, die einmal um die Sonne rumslingshotten und dann wieder aus dem System raushauen, normalerweise werden die verlangsamt durch die Gravitation der Sonne. Dieses Objekt wurde aber geringfügig weniger verlangsamt, als man es vorausberechnet hat. Jetzt gibt es Theorien von Astrophysikern, dass möglicherweise die Strahlung der Sonne bestimmte Gase freigesetzt hat auf diesem Objekt und dass es dadurch geringfügig beschleunigt wurde. Was von anderen auch wieder bezweifelt wird, weil es dadurch einen Drall, einen Spin bekommen hätte und sich gedreht hätte, der nicht messbar war, den man nicht gemessen hat. Also das Ding ist super geheimnisvoll. Wir wissen, das Ding hat unser Sonnensystem wieder verlassen.
Und wir werden es auch nie erfahren, ja.
Das Kranke, wir gehen davon aus, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit natürlich ist, aber wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Wissenschaftler können nicht ausschließen, dass es sich dabei um eine Aliensonde gehandelt hat.
Und darf ich noch was sagen zu unserer damaligen, was war dieser Scheißfilm mit dem Asteroiden? Da war ich bei euch in Hamburg, da haben wir eine Folge gemacht. Armageddon. Und da habe ich damals schon gesagt, der Glaube oder die Vorstellung, dass wir den Himmel oder das Weltall um uns rum in groß genug Abstand perfekt scannen können und rausfinden, dass überhaupt was auf uns zufliegt, ist ein Wunschglaube. Der Witz ist, Oumuamua wurde entdeckt, als es an uns vorbei war. Das heißt, wäre Oumuamua auf uns zugeflogen, hätten wir es nicht gemerkt, bis es gekracht hätte. Und das will ich nochmal ganz, das habe ich damals schon gesagt, das will ich noch ganz explizit sagen, dieser Glaube, dass wir den Himmel scannen und immer wissen, was abgeht, ist komplett falsch und misleading. Oumuamua haben wir erst erkannt, als es weit an uns vorbei war, als die Gefahr vorbei war.
Haben wir es nicht erkannt, weil wir nicht 360 Grad scannen können? Oder?
Was willst du scannen? Überleg doch mal. Du hast einen riesigen Raum vor dir und dann kommt irgendwo so ein mini kleines Scheißobjekt angeflogen. Wie willst du das erfassen? Das 30, geht einfach nicht.
Also,
wir haben die Technik dafür nicht.
360 Grad scannen geht nicht, Mario.
Wie erfasst du etwas, was dunkel und kalt ist?
Also
etwas, vor allem, wie erfassen wir etwas im Universum? Licht und Wärme. Was sozusagen interchangeable ist in dem Moment. Und das heißt, da kommt was an, was seit Jahrhunderten durch den interstellaren Raum fliegt und eiskalt ist, nichts ausstrahlt. Wir sehen das nicht. Wir haben keine Chance, es zu sehen.
Also, dass wir hier auf der Erde, in Filmen sieht man ja immer so, in Kriegsfilmen sieht man immer so Radar, ne, wo du siehst, wer um dich rum gerade zu dir kommt. Das funktioniert nur, weil wir hier in einem vergleichsweise zum Weltraum extrem kleineren Bezugsrahmen sind.
Nein, es funktioniert, weil wir um uns rum Materie haben, wie Luft.
Auch, ja genau.
Deswegen.
Ja, mega. Und den Weltraum abzuscannen mit SETI zum Beispiel oder was Astronomen machen, das muss man sich so vorstellen. Stell dir vor, du bist in der Mitte einer dunklen Turnhalle, die hunderte Meter groß ist und du hast eine Taschenlampe, die einen extrem engen Fokus hat. Also diese
Laserpointer.
Stell dir vor, du hast ein gutes Bild. Stell dir vor, du bist in einer dunklen Turnhalle und du hast einen Laserpointer und du suchst damit nach Objekten. So kannst du dir das vorstellen, wie wir im Moment Space scannen.
Und das ist immer noch ein Witz. Weil wie gesagt, wir können alles, was wir über das Universum wissen, wissen wir, weil wir Licht einfangen oder Radiowellen oder sonst irgendwas. Wir fangen Energie ein und interpretieren sie. Und mehr machen wir nicht. Und wenn da was ultrakaltes, was nichts ausstrahlt, weil es seit Jahrhunderten im interstellaren Raum ist, auf uns zufliegt, dann wird es echt schwer. Dann wird es echt schwer.
Also es könnte sein, dass wir so ein Artefakt schon hatten bei uns, dass wir es aber nicht erkannt haben, weil wir es für natürlichen Ursprungs gehalten haben. Wir haben keine Ahnung, wie die Vessels, wie die Raumschiffe der Aliens aussehen könnten. Wir haben keine Ahnung, was die aussenden, was für eine Form die
und
haben.
Und ich glaube, am Anfang, ich glaube, das UFO-Ding war sogar, weil das Ding hat sich doch sogar gedreht. Und das heißt, unsere Messungen haben eine Disk ergeben. Aber als man genau geschaut hat, hat man gesehen, nein, es ist eine Zigarrenform, die sich dreht, wenn ich es noch nicht. Also, das ist jetzt wieder Stammtisch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es so, das Ding dreht sich und unsere Messung haben ergeben, da fliegt eine Scheibe in unser Sonnensystem rein und später hat man gemerkt, nein, das ist ein sich drehendes, zigarrenförmiges, was auch immer.
Es könnte im
aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es so war.
Es könnte im Bereich des Möglichen sein, dass das eine uralte, ich rede von Tausenden, vielleicht Hunderttausenden Jahren, eine uralte Aliensonde war. Wir wissen es nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten so ein Artefakt und wir könnten sicher sagen, das ist künstlichen Ursprungs und die würden uns da irgendeine Art von Schrift oder Symbolen hinterlassen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ist ja im ersten Moment egal. Es könnte für uns unmöglich sein, diese Schrift oder diese Zeichen zu entschlüsseln, weil uns der Kontext fehlt.
Es ist wieder die Frage, ist damit beabsichtigt, Kontakt herzustellen oder nicht? Ja, also wenn ich an einer Sonde oder an einem Artefakt...
In dem Fall macht es wirklich einen Unterschied.
Ja?
In dem Fall macht es wirklich einen
Unterschied. Also wenn, wie Fred sagt, dass sie tatsächlich eine gewisse Message auf dem Ding in Anführungsstrichen eingraviert haben, dann denke ich, ist eine Kontaktaufnahme schon beabsichtigt, aber...
Genau, also angenommen, sie hätten einen Kontakt vorgehabt, dann wäre das, was eingraviert ist oder was auch immer wir da finden, sei es Papier, dann wäre es ja aus ihrer Sicht so formuliert, dass es zumindest verständlich wäre für Leute, die nicht für andere Lebewesen, die nicht ihre Sprache sprechen. Das heißt, es wäre irgendwas in Anführungsstrichen Universelles. Aber es könnte auch sein, dass wir...
Das kannst du nicht definieren. Da bist du
aber sie würden halt auch vielleicht mit Primzahlen kommen oder mit irgendwelchen Sternsystemen, mit Bildern, du weißt es nicht. Irgendwas, aber
wie gesagt,
irgendwas, was beobachtbar
da bist
ist.
Du wieder beim Punkt, wie willst du durch Primzahlen jetzt einen Hilferuf erkennen?
Nein, es geht ja nicht um Hilferuf.
Das war jetzt nur ein Beispiel.
Du willst nur sagen,
das war nur ein Beispiel.
Wenn du davon ausgehst, du hast eine andere Spezies vor dir, die auch weit entwickelt ist und die sozusagen physikalische Gesetze kennt, weil sie sich darin bewegen kann, dann denkst du dir, okay, was kennen wir? Was sind die fundamentalen Sachen? Was müssen sie wissen, um das zu machen, was sie tun? Und dann versuchst du, das irgendwie aufzuschreiben, in Bilder zu fassen, um ihn zu signalisieren, wir haben ungefähr den gleichen Gedanken. Weißt du, was ich meine? Das wäre unsere Idee jedenfalls.
Ja.
Aber angenommen, es wäre nicht gewollt und du findest einfach so ein Raumschiff und dann findest du das Logbuch, wo einer per Hand geschrieben hat oder aufgenommen hat und geredet hat, dann sieht die Geschichte ganz anders aus, weil dann reden wir von Sprache, Dialekten vielleicht und von irgendwelchen Kontext, den wir niemals verstehen können. Sogar
irgendwelche Art von Datenträger.
Ja, die wir, du hast keine Ahnung.
Und die wir nicht auslesen und können.
Dann wird's übel. Dann wird's
fremde Sprachen verstehen wir ja nur deswegen, weil wir einen Bezugsrahmen haben.
Ja.
Wir wissen, das Zeichen bedeutet Haus, das Zeichen bedeutet Maus, das Zeichen bedeutet Mensch. So, wenn wir jetzt irgendwelche kranken Schriftzeichen von...
Du hast das Zeichen für Schnaps vergessen.
Ja, Mann. Wenn wir jetzt irgendwelche sicken Schriftzeichen von Aliens finden und keinen Kontext haben, ich bin einigermaßen davon überzeugt, dass es unmöglich ist, für uns das zu entschlüsseln.
Und was ist, wenn sie obendrein noch Kryptographie haben, weil es geheim, weil ihre Mission geheim ist? Ich kann, angenommen, also... Nehmen wir mal ein RGB-Bild, wo du ganz genau weißt, die Daten liegen immer vor rot, grün, blau, rot, grün, blau. Du weißt ganz genau, wie ein RGB-Bild aussieht. Ich kann aber mit billigsten Mitteln das Bild so verschlüsseln, dass du keine Chance hast, es wieder daraus ein Bild zu machen. Obwohl ich dir gesagt habe, wie das, was ich verschlüssel, die Ausgangsform, wie die aussieht, würde ich sie dir raw geben, unverschlüsselt könntest du es sofort als Bild darstellen. Aber ich denke mir jetzt eine Verschlüsselung aus und du hast keine Chance, das rauszufinden.
Du weißt im Zweifel ja nicht mal, du weißt nicht mal, dass es ein Bild ist.
Exakt. Und jetzt stell dir vor, du hast etwas, wo du nicht mal weißt, ob es überhaupt eine Datei ist. Du weißt nicht mal, ob es überhaupt irgendwas ist. Und dann versuch es mal zu entschlüsseln.
Jetzt stell dir mal vor, da gebe ich Fab auch vollkommen recht, weil soweit ich mich weitestgehend noch an mein Nebenfach Linguistik erinnern kann, Spracherwerb einer fremden Sprache ist auch nur möglich durch mehrfach
Kontext.
Ja, erstens mal Kontext und Austausch, den du mehrmals tust. Also praktisch mehrmals miteinander kommunizierst und irgendwann merkst du, okay, diese Konsonantenfolge bedeutet anscheinend bei denen Hut, Dach, Haus, sonst irgendetwas. Und das wird ja auch in diesem Film The Arrival thematisiert, wo man ja merkt, okay, die Aliens haben gewisse Zeichen dafür und damit kann man, und da leiten die Menschen dann gewisse Wörter her. Wenn du einfach so irgendwo ein Relikt findest, wo irgendwas draufsteht, seien es Daten oder irgendwelche kryptischen Zeichen oder sonst was, keine Chance. Genau, du hast keine Chance.
Der markante Unterschied ist, ist es ein gewollter Kontakt, dann würde ich die Message so formatieren wollen, dass ich weiß, dass die gegenüberliegende Spezies nicht meine Sprache verstehen muss, sondern nur einen global gültigen Mindeststandard versteht.
Du würdest versuchen, erstmal Bilder zu machen.
Das Problem ist, wenn man von global gültig spricht, ich meine global gültig, das hört sich immer so an, als geht man davon aus, das ist das, was wir hier auf der Erde wissen.
Ja, global gültig ist zum Beispiel Mathematik.
Ja, aber ist die, wie Fab vorhin gesagt hat, ist die bei denen gültig?
Ja.
Nein, die Auswirkung der Logik, also die Logik in sich ist bei ihnen gültig. Die Frage ist, wie schreiben sie sie auf? Das heißt, deswegen kannst du mit reinen Radiowellen, hast du echt geschissen. Aber angenommen, ich kann ein Bild malen. Ich male jetzt Sterne auf, ich male Planeten auf oder ich male uns, also das ist ja auch passiert in der Voyager-Sonde.
Ja.
Da siehst du einfach eine Frau und einen Mann, einfach den Outline sozusagen, wie wir aussehen. Dass du einfach, also wenn wir sowas bekommen würden, eine Disc oder irgendwas, eine Metallplatte, wo du eingraviert sozusagen die Schemen siehst, wie sie aussehen zum Beispiel oder wenn sie in den Himmel gucken.
Fabio, das ist aber auch ein sehr, sehr großer Interpretationsspielraum, weil ich kann dir auch mal sagen, wenn du gerade japanische Kanjis mal betrachtest.
Was ist das?
Ich rede nicht von Schriftzeichen, ich rede von Aussehen. Sie gravieren ihr Aussehen, ihr echtes Aussehen.
Sie gravieren ihr Aussehen, okay, sie machen ein Abbild von sich?
Ja, das haben wir gemacht in der Voyager-Sonde. In der Voyager-Sonde ist eine Disk drin, eine Metallplatte, in der eingraviert die Outlines von uns. Also als würdest du uns von vorne fotografieren, einen nackten Mann und eine nackte Frau, wie das aussieht.
Die Platte ist übrigens
okay,
mega
aber
geil.
Sieh's mal so, die Japaner damals, als sie ihre Kanjis gemacht haben, ihre Schriftzeichen, das heißt wirklich, ich sag mal, vieles davon habe ich gesehen. Wie die Baum oder Sonne darstellen, das würde jemandem aus unserer Kultur nicht einfallen,
würdest du sozusagen ein Foto davon eingravieren in eine Metallplatte, dann ist es das echte Aussehen. Genau.
Die Frage ist ja auch, was habe ich für eine Motivation? Weißt du, das ist genau das, was ich sage. Will ich auf die möglichst primitivste Art und Weise Kontakt mit einer Alienspezies herstellen, dann werde ich auch gucken, dass ich da nicht irgendwie meinen Kanji für Baum oder Haus da drauf male, sondern wie Fabio sagt, ich werde versuchen, in Bildern zu sprechen, in möglichst primitiven Formaten Informationen weiterzugeben.
Genau, und das ist ja auch passiert. Du hast Akustik,
genau.
Du hast sich wiederholende Zeichen, die, glaube die
ich, sag trotzdem, es ist
und du hast ein Bild.
Ich sag trotzdem, es ist sehr zweifelhaft, dass sowas gelesen werden kann.
Definitiv.
Richtig.
Es ist sehr zweifelhaft, dass sowas gelesen werden kann.
Wie gesagt, vielleicht sehen die nicht mal, wie wir sehen. Vielleicht sehen die nicht mal gleich. Du weißt es nicht, aber näher, also aus unserer Sicht kommst du näher nicht dran als an ein universelles
Leute, schicken Bild. Wir Bilder von Jenna Jameson und Lisa Ann.
Also ich arbeite in meinem Job ja relativ viel mit Medientechnik und Photoshop und Gedöns und so weiter. Und es ist möglich, ein halbwegs hochauflösendes Foto per JPEG zum Beispiel runter zu komprimieren auf, ich sage jetzt mal rausgeschwätzt, 100 Kilobit. Ja? Das sind 100.000 Zeichen. Und JPEG ist ein Kompressionsverfahren, das der andere nur versteht, wenn er weiß, wie das JPEG-Kompressionsverfahren funktioniert. Wenn wir von unkomprimierten Bildern reden, ja, dann sind wir bei einfachen Fotos schon schnell im Megabyte, sehr schnell im Megabyte-Bereich, wo wir von Millionen einzelner Zeichen sprechen.
Ja, die aber wir reden ja davon, dass wir es eingravieren irgendwo.
Moment, ich will das nur kurz. Ich will nur kurz.
Wir drehen uns im Kreis, Leute, das haben wir schon spezifiziert.
Ich will damit nur klar machen, wie wir schicken uns per Handy super easy so GIFs und sowas. Für eine Alien-Spezies, die nicht weiß, wie diese Algorithmen bei uns funktionieren, wie diese Kompression bei uns funktioniert, ist es annähernd unmöglich,
deswegen,
ohne Wissen über unsere Kompressionsverfahren, ohne Wissen über den Kontext, daraus was zu verstehen.
Deswegen würden wir auch heute kein GIF rausschicken mit einer Voyager 20-Sonde zum Beispiel, sondern wir würden trotzdem noch eine billige Schallplatte rausschicken.
Wo was eingraviert wird.
Ja, genau. Und die Information auf primitivste Art und Weise spezifiziert ist, wie du beispielsweise die Akustik auf dieser Platte abspielen kannst.
Können wir mal zu Punkt 3 kommen?
Ja, bitte.
Ich würde es geil finden, wenn wir GIFs von dir rausschicken von der letzten Stammtisch-Session.
Wir sind mit dem Artefakt-Szenario noch nicht ganz durch, weil während bei dem Signal-Szenario die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft massiv von der Entfernung der Quelle abhingen, ist es beim Artefakt-Szenario vermutlich so, dass die Auswirkung auf unsere Gesellschaft von zwei Faktoren abhängt. Erstens Alter und Funktion, beziehungsweise Funktionsfähigkeit. Es macht einen riesen Unterschied, ob dieses Artefakt 100 Millionen Jahre alt ist oder ob es vielleicht nur 100 Jahre alt ist.
Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob du das Alter bestimmen kannst, wenn du weißt, dass das im Weltall war. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert.
Wir haben Verfahren, wo wir hier bei uns auf der Erde durch Detektion des atomaren Verfalls von Elementen das Alter von Gegenständen einigermaßen gut datieren können. Wir wissen nicht, das haben auch die Autoren der Szenarioanalyse gesagt, wir haben keine Ahnung, ob wir imstande sein werden, das Alter dieses Artefakts zu besprechen. Aber angenommen, wir können das Alter einigermaßen grob datieren. Stellt euch vor, es kommt raus, das Ding...
Zwei Wochen.
Stellt euch vor, es kommt raus, das Ding ist 50 Jahre alt. Die waren vor 50 Jahren in unserem System.
Ja. Dann bist du bei diesem Alien vs. Predator-Szenario, was ich vorhin angesprochen habe.
Das wäre sick.
Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir... es wäre schon mal ein absoluter Mindfuck, weil wir wissen, es war hier. Aber die erste logische Diskussion ist es sozusagen von einer Spezies gemacht, die hier gelebt habt, im nahen Raum, sag ich mal, in unserem Planetensystem, Sonnensystem. Wenn wir aber rausfinden, die Scheiße ist 50 Jahre alt und wir können definitiv, sagen wir mal, mit unserem Wissen beweisen, es ist 50 Jahre alt, dann wird's echt hart.
Dann wird's
krass, Alter.
Und
ich weiß ja nicht, denkst du, es würde die Frage klären, ob das außerirdischen Ursprung ist, wenn ein Element dabei wäre, das wir auf der Erde bisher nicht kennen?
Oh, das wäre krass. Wenn sie uns sogar noch in Anführungszeichen Technologie mitschicken, ne?
Naja, also...
Puh, das ist schwierig. Das
und
ist
genau, und mal, genau dann wäre das Alter eigentlich nicht mehr zu bestimmen.
Halt. Ich bin kein Chemiker. Aber ich gehe davon aus, dass es theoretisch kein Element mehr gibt, das wir nicht kennen. Weil es, wir wissen ja, wie Elemente funktionieren und wir können einfach weiterspinnen. Wir können sagen, gut, ich mache jetzt 40 Protonen, 40 Neutronen.
Das kannst du theoretisch.
Genau. Das heißt... Wir können, es ist nicht so, als würdest du wie früher, es gibt Wasser, Wind, Erde und Luft und so ein Scheiß und jetzt entdecke ich Diamant. So wäre es nicht. Es wäre nur so, wenn überhaupt wäre es, wow, das ist Element 185 und es ist stabil. Fuck, wie haben wir das gemacht? Dann so würde das ungefähr ablaufen.
Ja.
Und dann könnten wir sehr sicher sein, dass es Alien gemacht ist.
Dazu will ich unbedingt noch sagen, dass wir nicht wissen, ob wir am Ende des Periodensystems angekommen sind. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ja noch viele neue Elemente entdeckt, aber das ist halt immer so instabiles Zeug, was am CERN für ein paar Millisekunden entstanden
ist. Ja, aber es muss einem halt klar sein, dass wenn das, was wir glauben zu wissen, stimmt, dass Atomkerne, Protonen, Neutronen, außenrum fliegen Elektronen, wenn das stimmt, kannst du dir einfach jede Zahl ausdenken. Du kannst dir ausdenken. Das heißt, und du kannst sogar mit unserem Wissen vorausbrechen, wie es sich verhalten wird, soweit ich weiß.
So, jetzt.
Deswegen wäre, doch, du kannst schon Prognosen anstellen. Deswegen wäre es jetzt nicht so crazy wäre es, wenn jetzt ein Element kommt, von dem wir genau wissen, das kann nicht sein, dass das nur eine halbe Sekunde existiert, aber wir haben es stabil als Masse vorliegen. Das wäre crazy.
Crazy wäre tatsächlich, ein Element zu finden, das wir theoretisch vorhergesagt haben, aber noch nicht selbst herstellen können.
Ja, das meine ich ja.
Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Stellt euch mal vor, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir eine gravierte Platte kriegen. Das wäre schon krank genug. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden etwas finden, das eindeutig als technologische Apparatur, als Gerät identifizierbar ist. Stellt euch vor, wir würden eine Maschine finden und wir würden deren Funktion noch nicht genau kennen. Das würde krasse Konsequenzen auf die Menschheit haben. Es würde nämlich mit Sicherheit viele, wir wissen nicht,
glaube ich dir nicht.
Wir wissen nicht, ist es eine Massenvernichtungswaffe oder ist es vielleicht nur ein Gerät, um Essen zu erwärmen? Ist es vielleicht nur ein Gerät, das mit uns kommunizieren soll? Oder ist es vielleicht ein Replikator oder irgendein anderer kranker Scheiß? Ja, und
ja, da ist natürlich sofort klar, fass den Scheiß erstmal nicht an.
Ja.
Bevor das Ding nur berühren, gehen erstmal 5 Jahre ins Land, denke ich mal.
Ja. Ja, also das ist eine Riesenfrage, die Fab gerade gestellt hat. Was machen wir damit? Lassen wir das dort, wo es ist? Bringen wir es vielleicht sogar auf die Erde? Was machen wir damit? Wem gehört das?
Was, wenn es schon auf der Erde ist?
Wenn das im interstellaren Raum gefunden wird.
Das gehört dem, der es gefunden hat.
Wem gehört
natürlich,
das?
Natürlich, dem Entdecker.
Ja. Und dafür gibt es keinerlei Protokolle. Also die Autoren...
Und deswegen gehört es dem, der es entdeckt hat.
Die Autoren des Szenarios fordern, dass sich internationale Institutionen wie zum Beispiel die UN schon im Voraus Gedanken macht über mögliche Protokolle. Die Frage ist massiv, ob wir das erstmal da lassen oder ob wir das auf die Erde bringen.
Niemals auf die Erde bringen, wenn du nicht weißt, was es ist.
Jetzt mal ganz... Warum? Warum würdest du das nicht mit... Ich frage jetzt ganz naiv.
Okay, wir sind jetzt 1403 und wir zwei sind Gelehrte. Ja, damals waren wir Gelehrter und ganz kluge Leute. Und wir finden jetzt eine Atombombe irgendwo im Wald. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir lassen den Scheiß in Ruhe und fangen an zu forschen. Oder wir nehmen den Scheiß mit in unsere Stadt, machen sie auf und alle werden verpestet und verrecken. Genau deswegen machst du es erstmal nicht, weil du keine Ahnung hast, was es ist. Ja. Und was die meisten Wissenschaftler auch tun, ist einfach davon ausgehen, dass sie einen Scheißdreck wissen. Und du musst...
Aber schwierig.
Genau das Szenario, was Fab gerade beschreibt, wird ja auch in dem Science-Fiction-Film live thematisiert, mit Jack Gyllenhaal.
Das ist
wo du praktisch eine außerirdische Lebensform entdeckt wird, die anfangs ganz klein ist und erstmal so ein bisschen als harmlos eingestuft wird. So, das ist ein kleines Bakterium, mehr ist nicht. Auf der Erde jubeln sie alle darüber, wir haben außerirdisches Leben gefunden, nicht ausländisches, scheiße.
Ausländisches Leben sitzt hier am Tisch.
Hey Andi, hör auf hier den Schnaps rumzuschenken, ohne Scheiß.
Halt dein Maul.
Naja, und im Endeffekt stellt sich halt dann heraus, dass es ein extrem bedrohliches Ding ist, das uns wirklich zerstören kann, wenn es da, wenn es auf die Erde kommt.
Du kannst nicht einfach etwas, das du gefunden hast, auf das einzige Objekt bringen, das dir Leben spendet, nämlich deine Heimatwelt. Das kannst du einfach nicht. Ja, das wäre pure absolut. Blödheit.
Aber wenn das absolut Alien-like ist, dann kannst du seine Gefahr niemals einschätzen.
Richtig, deswegen kannst du es nicht auf die Erde bringen, bis du vielleicht eventuell verstanden hast, aus was. Du kannst, vielleicht haben wir irgendwann die Technik, sowas zu scannen. Okay, das hat die Elemente drin. Es besteht aus dem, so ist es konfiguriert. Mhm. Was kann es machen?
Ja, aber trotzdem wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich kann das Ding nicht weiter im Weltraum untersuchen. Ich muss es auf die Erde bringen, um es in irgendein Hightech-Forschungslabor CERN oder sonst irgendwas zu bringen.
Richtig, dann ist die Antwort, obwohl ich Sci-Fi-Mongo-Zeitreisen-Penner und Möchtegern-Wissenschaftler bin, dann ist die Antwort, dann finden wir es lieber nicht raus. Dann finden wir lieber nicht raus, was es ist.
Fab, jetzt sind viele Kack- und Sachhörer enttäuscht von dir.
Ohne Scheiß. Dann gehe ich lieber als Geschichte.
Warum enttäuscht?
Dann gehe ich lieber in die Geschichte
ein
als der Wissenschaftler, der daran verreckt, Marie Curie und so weiter.
Aber was, wenn du die ganze Welt damit zerstörst?
Nicht nur der Wissenschaftler, der die ganze Welt
entdeckt haben. Was, wenn du die ganze Welt damit zerstörst? Weißt du nicht, was passiert? Nein.
Also ich bin selbst
proklamierter und möchtegern Logiker. Und die Logik gebietet, dass wenn du es nicht verstehst, es nicht mit nach Hause nimmst.
Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Objekt Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte beobachtet wird, bevor man sich überhaupt traut, da nur einen Finger dran zu legen.
Alter, man muss auch bedenken, Bomben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg werden täglich gefunden, da werden ganze Wohnhäuser geräumt. Und wir wissen, wie das Zeug funktioniert.
Es wird folgendermaßen laufen. Wettlauf der Nationen. Irgendeine Nation wird sagen, scheiß auf die Risiken. Wenn ich der Erste bin, der das Ding erforscht, profitiere ich am meisten davon.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Trump stürzt uns ins Verderben.
Ja, aber primitive,
du holst es aber nicht auf die Erde, Alter.
Ich finde das Szenario einer Space-Station, die irdische Atmosphäre oder sowas simuliert, weitaus realistischer, als das Ding wirklich hierher zu holen.
Das ist mega geil. Pass auf, das ist mega geil. Das ist gerade Kack und Sach Sci-Fi-Tech. Fab und Mario reden gerade davon, was sollte man tun? Man sollte es nicht anfassen. Man sollte es erstmal beobachten. Aber Andys Perspektive finde ich auch super spannend, was er gerade gesagt hat. Andy redet nicht darüber, was man tun sollte, sondern was er glaubt, was passieren wird. Dass irgendeine Nation oder ein Staatenbund Anspruch auf das Ding erhebt und Angst bekommt, dass die anderen vielleicht vorher das Wissen dieses Objektes bekommen und dass vielleicht eine USA...
Aber das heißt nicht, dass die es auf die Erde holen werden.
Ja, pass auf, ihr redet darüber, was man machen sollte. Andy spekuliert nur darüber, was passieren könnte. Es könnte passieren. Wie gesagt, Leute, denkt dran,
ich glaube nicht, dass unsere Geheimdienste weltweit binnen der kurzen Zeit so viele Ressourcen zusammenkratzen könnten, dass sie die Forschung dermaßen beschleunigen können, dass es niemand anderes mitkriegt.
Wir reden ja nur von Szenarien und Unwahrscheinlichkeiten. Aber stell dir vor, eine USA, die vielleicht bis dahin schon etwas mehr in Weltraumforschung investiert hat.
Wie war eigentlich sein Projekt Space?
Space Force. Space Force. Ja, darüber müssen wir nicht sprechen. Das ist albern. Aber stellt euch vor, eine Nation sagt Scheiß drauf. Ich hole mir das jetzt einfach her und bringt dann den Rest der Welt in Gefahr. Ja. Das ist genau diese Spaltung.
Das Schöne ist, dass wir die Technologie dazu gar nicht haben. Also wenn das Ding größer ist wie ein Schrank, dann haben wir gar nicht die Technologie, das einzufangen.
Aber angenommen, wir hätten sie. Und alle
dann,
Nationen...
Ganz echt, dann ist Krieg. Dann ist Krieg. Wenn eine Nation entscheidet...
Siehst du?
Wenn eine Nation... Ja, dann geht's los. Dann ist Krieg. Ja.
Genau.
Wenn eine
Nation entscheidet... Und dann hast du die Spaltung, von der du vorhin in deiner Romantik-Sichtweise abgesprochen hast.
Ja, aber meine Romantik-Sichtweise ging davon aus, dass wir eine lebende Spezies als
Attacke
haben.
Entschuldigung,
Bullshit,
Fabio.
In diesem Fall haben wir wieder etwas... Nein. In diesem Fall haben wir wieder etwas Abstraktes. Ja. Ein Objekt, das rumfliegt, ein Virus, scheißegal. Das fällt wieder unter das andere Thema. Mhm. In dem Moment, wo wir nicht wissen, was das Ding macht und irgendeiner meint, er muss es runterholen, ist definitiv...
Okay, angenommen, es ist ein Artefakt auf dem Mond. Es ist irgendwie gelandet auf dem Mond, es ist keine Ahnung
wie
was.
Wie bei Space Odyssey 2001.
Genau.
Der Mond. Ich gehe davon aus, dass keine Nation der Welt, und das sage ich, egal wie unterschiedlich die Interessen sind, ich gehe davon aus, dass keine Nation der Welt sick genug wäre, den Shit runterzuholen.
Das glaube ich nicht.
Und wenn sie sick genug sind, sind sie wahrscheinlich nicht weit entwickelt genug, um es zu tun.
Und wenn es die Saudis sind, Entschuldigung, ja, ohne Wertigkeit.
Welche Nation würdest du das denn zutrauen? Den Chinesen?
Ist die Saudis, scheißegal. Die Saudis müssen die Technik auch kaufen. Und die müssen die Technik von jemandem kaufen, der es kann.
Die Saudis haben gerade einen Rover zum Mars geschickt.
Ja, ist ja schön, weil wir es zulassen. Aber wenn es um sowas geht, die Technik müssen die Saudis immer noch kaufen.
Was willst du tun, wenn irgendjemand eine Sonde hinschickt, um dieses Ding, dieses Artefakt einzusammeln und zurückzuschicken?
Was die Autoren in der Szenarioanalyse hier auch angefügt haben, ist, dass sie davon ausgehen, dass dieses Artefakt-Szenario wahrscheinlich einen enormen Push für die Raumfahrtindustrie hier auf der Erde und allgemein für die Erforschung des Weltraums bedeuten würde. Aus dem ganz einfachen Grund, jeder hofft, noch so ein Artefakt zu finden oder über das Bestehende noch mehr zu erfahren. Ja? Also stellt euch vor, wir finden so eine, stellt euch mal vor, Uamuamua ist wirklich eine Aliensonde und wir finden das raus und das Ding ist noch eine Weile in unserem System. Ich glaube, der Etat der Weltraumforschung in sehr vielen, wenn nicht sogar allen Ländern, würde sprunghaft ansteigen.
Das habe ich ja vorhin gesagt.
Ja, definitiv. Ja.
Aber wie gesagt, um es nochmal ganz kurz technisch zu machen, die Tatsache, dass der Scheißdreck einen riesen Speed drauf hat, bedeutet, wir haben ein paar Tage Zeit oder ein paar Wochen, wenn wir es früh genug erkennen, um uns damit auseinanderzusetzen. Und es war halt nicht der Fall und deswegen werden wir es nie erfahren. Punkt aus Ende, weil wir zu unterprivilegiert und zu scheiße sind, es rauszufinden.
Ja. Sehr schön auf den Punkt gebracht.
Ich liebe es, wie du über die Menschheit redest.
Ja, ich hasse mich selber. Es ist halt so.
Ey,
sexy. Ich hasse mich selber.
Wirklich, als Teil der Menschheit. Sexy, wie du
hast
das,
die Spezies, der
Stativ
angehörst.
In deinem Bauchnabel
um es auf den Punkt zu bringen.
Ja, ich bin Speziesist, meine eigene Spezies.
Wir kommen zum dritten Szenario.
Jetzt kommt das ist geil.
Und das ist das, worauf natürlich alle Independence Day Fans und alle Star Trek Fans und alle in dieser Show drauf warten. Das dritte Szenario und die maximale Eskalationsstufe ist natürlich das sogenannte Begegnungsszenario. Wir gehen davon aus, dass ein intaktes außerirdisches Raumschiff oder eine Sonde im erdnahen Weltraum auftaucht. Erdnaher Weltraum, sagen wir für unsere Diskussion, jetzt einfach mal Sonnensystem.
Einverstanden.
So, ja. Und diese Intelligenz auf diesem Spacecraft, egal ob Sonde oder Raumschiff, das betrachten wir jetzt mal als das Gleiche, ja, ein Raumgefährt, diese Intelligenz kommt in unseren sichtbaren Bereich, sage ich mal in Anführungszeichen, in den erdnahen Weltraum und nimmt mit uns Kontakt auf. Ja? Es könnte sich um eine biologische Intelligenz handeln. Viele Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eher um eine technologische Intelligenz handelt. Also es gibt ja nicht viele Space-Forscher, die damit rechnen, dass die Eroberung des Weltraums eher von ferngesteuerten Automaten von künstlichen Intelligenzen, von selbstständigen oder ferngesteuerten Intelligenzen stattfindet. Ja, also dass nicht die echten biologischen Wesen sich in die Vastness of Space wagen, sondern dass man das mit Robotern macht. Das ist ja etwas, das wir Menschen auch tun. Wir schicken ferngesteuerte Sonden ins Weltall. Und der Unterschied zu den zwei vorangegangenen Szenarien, der massive Unterschied, ist, dass wir es hier plötzlich mit einer weiteren Partei zu tun haben. Vorher hatten wir eine Partei, uns Menschheit, die wir einigermaßen diskutieren und einschätzen können, ja, die auf etwas Unbelebtes stößt, ein Signal oder ein Artefakt. Jetzt haben wir es mit zwei interaktiven Parteien zu tun. Und es ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich zu prognostizieren, welche Motive die Aliens haben oder welches Verhalten diese Aliens haben. So, da müssen wir uns leider als Menschen, die wir hier gerade in Baden-Baden am Tisch beim Podcast aufnehmen sitzen, im Klaren sein, dass wir keinen blassen Schimmer davon haben, was diese Aliens wollen, wie sie denken, welche Pläne sie haben. Ja, das bedeutet, in dieser Szenarioanalyse haben die tatsächlich ganz konsequent Folgendes gemacht. Sie haben die Aliens als unbekannte Größe eingeordnet. Und meinten, dass das, was dabei rauskommt, sehr stark von uns selbst abhängt, wie wir die Menschheit darauf reagieren. Ja.
Mhm. Einleuchtend. Die Frage ist doch, findet eine weitere Kontaktaufnahme beispielsweise mittels Szenario 1 statt? Also dieses Raumschiff taucht auf, diese Sonde taucht auf.
Und funkt halt, ja.
Und funkt. oder ist es eine Kontaktaufnahme auf physischer Ebene, mhm. sprich irgendein Abgesandter, in welcher Form auch immer, irgendeine Art von Kommunikationsgerät oder tatsächlich vielleicht eine Lebensform dieser Alienspezies landet auf der Erde.
Jetzt stelle ich mal in die Runde die provokante Frage. Szenario 1, Sie sind vor der Erde, Sie parken vor der Erde und telefonieren mit uns. Mhm. Szenario 1, Sie landen in New York im Central Park und sprechen mit uns. Provokante Frage, würde das so einen großen Unterschied machen?
Ja.
Sagt Andi, ja?
Definitiv.
Sagt Mario?
Ich bin definitiv der Meinung, dass es einen Unterschied macht.
Es vermittelt eine komplett unterschiedliche Message. Aha. Die eine Message ist, ich klopfe an deine Tür und gucke, ob du sie aufmachst. Die andere Message ist, ich lande mitten in deinem Wohnzimmer,
ich bin hier.
Kotz dich einmal voll und guck, wie du reagierst.
Es wäre von den Aliens her relativ, also ganz kurz, lasst uns bitte im ersten Step mal von friedlichen oder neutralen Motiven der Aliens sprechen, okay? Okay? Im ersten Step bitte nur neutrale oder friedliche Absichten. Wäre es relativ dumm von den Aliens, direkt ins Wohnzimmer zu gehen und zu landen? Erstmal anzuklopfen wäre doch sinnvoller.
Absolut. Absolut. In Form eines Protokolls des Erstkontakts, was vielleicht diese Aliens schon etabliert haben, weil wir, es wäre ja wiederum naiv und hochnäsig anzunehmen, dass wir die allerersten Spezies sind, mit denen sie den Erstkontakt aufnehmen.
Du musst auch bedenken, wenn sie vor unserer Tür parken und wieder irgendwelche Signale senden, dann ist auch wieder die Frage, können wir die entschlüsseln? Wie lange würde das dauern? Und das ist dann auch wieder so ein Ding, mit so einer Methode kannst du herausfinden, okay, wie weit ist dein Gegner?
Ja, Mann, stell dir vor, warte mal ganz kurz.
Du kannst dann sagen, okay, wie weit ist mein Gegner? Wie gut ist er entwickelt? Wie weit versteht er, was ich mache? Mhm. Wenn du einen Abgesandten schickst, das ist meiner Ansicht nach eine weitaus friedlichere Message. Ja, wenn du physisch runterkommst und sagst, hey, ich will mit euch reden, das ist was anderes, als wenn du sagst, hey, erstmal kurz ein Signal.
Das findest
mal gucken,
du aber
was
nur so, weil unsere Gesellschaft so funktioniert.
Stell dir mal vor, die Aliens kommen her.
Ja, definitiv, aber das ist ja
das determiniert
doch unsere Verhaltensweise bei sowas.
Überlegt euch mal folgendes Szenario, Leute. Stellt euch vor, die Aliens kommen her, nehmen den Kontakt auf im Sonnensystem oder als Abgesandter. Wir versuchen zu antworten oder antworten und sie steigen in ihr Raumschiff und verpissen sich einfach wieder.
Das wäre geil, das wäre krass.
Haben wir es verbockt?
Weiß es nicht.
Oder schätzen Sie uns als niedere Spezies ein, die wir jetzt als nächstes angreifen können?
Aber lass mir mal eins dazu sagen. Du weißt nicht, wie denn ihr Weltbild aussieht und wie denn ihre Kodexe aussehen, wenn es um Verhalten geht. Das heißt, für uns ist es freundlich, erstmal zu klopfen und zu sagen, hey, ich bin hier, erschreckt nicht, wie sieht's aus? Aber es könnte sein, dass es bei denen komplett unfreundlich ist, sowas zu machen.
Umgekehrt, vielleicht ist es bei denen umgekehrt.
Ja, mancher. Ja. Es könnte für die unfreundlich sein, sowas zu machen. Vielleicht ist es bei denen, vielleicht können sie sich, egal wie weit sie entwickelt sind, absolut nicht vorstellen, dass wir es als freundlich empfinden, wenn sie uns erstmal.
Ja.
Vielleicht ist es bei ihnen eine Beleidigung, wenn du nicht
vielleicht
physisch auftauchst. Vielleicht
das kannst du aber wirklich auf alle
Vielleicht hat sich in den ersten 100 Erstkontakten herausgestellt, dass es effizienter ist, direkt einen Abgesandten auf den
Central
Park abzusetzen.
Angenommen, wir sind nicht der Erste. Angenommen, sie sind so weit entwickelt, dass sie die ganze Zeit rumfliegen und das machen, dann ja. Aber du weißt halt nie. Jede kleine Gestik, weil wir sind Menschen, wir sind bescheuert und wir projizieren immer alles auf uns. Das heißt, jede Gestik, die machen, könnte einen Instinkt in uns hervorrufen, der sagt, okay, das ist der Feind. Und wir greifen an. Und du weißt
einfach
nicht. Das
kann auch ein Signal machen.
Das ist so abstrus, diese
Das kann auch ein Signal
bewirken.
Kann es auch? Kann es
tatsächlich,
auch?
Wenn eine Spezies in der Lage ist, diesen Erstkontakt mit uns herzustellen, dann sind das Gedankenexperimente, die sie zu Tausenden durchgespielt haben.
Ja, und selbst dann, also angenommen, gehen wir mal davon aus, sie haben uns vielleicht sogar studiert, weil, sind wir mal ehrlich, das ist das, was du machst. Mhm. Du fliegst erstmal hin und studierst. Wie sind die drauf? Die sind uns dermaßen unterlegen, also wir sind nicht mal eine Warp-Gesellschaft, wenn wir jetzt mal in Star Trek-Sprech reden. Das heißt, wie können wir Kontakt aufnehmen, dass die nicht komplett durchdrehen? Mhm. Dann beobachten sie uns und dann eignen sie sich sogar vielleicht unsere Art an. Das heißt, sie versuchen, in unserer Art sich vorzustellen. sind wir mal ehrlich, scheißegal, was die machen. Hier ist instant Panik und sofort Hass und Angst und wir müssen sofort angreifen,
also angesagt. Ich weiß.
Ich glaube, die hätten gar keine Chance, egal was sie machen, dass wir friedlich bleiben.
Ich weiß, ihr seid mega heiß drauf. Okay. Darüber zu diskutieren, welche Waffen die Aliens haben, wie sie auf uns reagieren.
Okay, was willst du von uns, Fred?
Pass auf, ich weiß, wir alle sind heiß drauf, weil wir Science-Fiction-Filme konsumieren as fuck. Wir alle, die ganze Kultur und die ganze Menschheit. Nicht nur wir, die Kack- und Sachhörer, die ganze Menschheit. Ich weiß, wir sind super heiß drauf, das zu diskutieren. Das haben wir auch schon an vielen Stellen besprochen. Aber ich möchte tatsächlich für das Gedankenexperiment, und das haben auch die Autoren in der Szenarioanalyse gemacht, die haben die Größe, was machen die Aliens, tatsächlich rausgenommen, weil wir über nichts, weil die haben das tatsächlich wissenschaftlich seriös in der Form gemacht, dass sie sagen, wir können nicht über etwas mutmaßen oder sprechen, von dem wir überhaupt nichts wissen, gar nichts wissen.
Okay, über was reden wir dann?
Die haben, ich finde es super interessant, mal in der Diskussion explizit uns darauf zu fokussieren, wie die Menschheit reagiert.
Aber und die, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Die Deutung der Aliens durch uns Menschen ist kulturell massiv vorgeprägt. Wir alle gucken unser ganzes Leben Science-Fiction-Filme, Star Trek, Star Wars, Romane, Cartoons.
Nein, ich versuche auf unsere Geschichte zurückzugreifen.
Wir Menschen, kommen wir noch dazu, wir Menschen beschäftigen uns seit über 100 Jahren mit diesem Szenario des Alien-Erstkontakts. Und das hat Vorteile und Nachteile. Das hat den positiven Effekt, dass wir ein Stück weit vorbereitet sind. Alien-Kontakt ist für uns Menschen, so sick das jetzt klingt und so krass uns das, dass unsere Gesellschaft shattern würde, ist kein undenkbares Ereignis, weil wir seit Kindheit darauf vorbereitet werden. Das bringt aber auch einen negativen Effekt mit sich. Wir sind voreingenommen. Durch unseren kulturellen Kontakt mit Aliens haben wir Vorurteile. In den meisten Science-Fiction-Geschichten sind die Aliens uns feindselig gegenüber eingestellt.
Das ist aber ein Hirngespinst von Menschen, genauso wie,
ja.
Stell mal vor.
Mario, aber das ist die Kultur, in der wir leben. Wieso
das
sind
wird
wir
sich
gepeint?
Aber ändern, wenn wir mal
das wäre dasselbe, wenn wir plötzlich Vampire kennenlernen würden. Wir wissen aus Filmen, die mögen kein Knoblauch und kein Weihwasser, aber ob das in echt so wäre, ist eine andere
Sache. Lest doch mal Romane, die 200-300 Jahre alt sind, die über irgendwas gehen, was man mal entdeckt hat, da gibt es Indianer oder sowas. Da ist ein Vorurteil nach dem anderen, aber das ist halt immer, das ist auch nicht rassistischer, sondern das ist immer das Wissen, das du gerade hast. Und jetzt gerade sind Aliens noch absolut abstrakt und nicht existent. Wie ich schon mal aus Spaß gesagt habe bei unserem Livestream, wo Fred das Alien-Kind geraped hat, ne, seine scheiß Figur.
Die Alien-Puppe.
Genau, ich habe gesagt, stell dir mal vor, die kommen hierher und die sehen aus einem dummen Zufall ziemlich ähnlich aus. Und was du gerade rapest, ist eine Kinder-Alien-Puppe.
Kurz als Kontext.
Das könnte komplett neue, komplett kranke und was und unvorhersehbare Türen öffnen.
Ganz kurz als Kontext für die Hörer, in einem unserer Livestreams im Sommer 2020 habe ich eine Alien-Figur, unseren Schorsch, im Studio gehabt und den habe ich vor laufender Kamera geküsst, genau. Mehrmals.
Und ich habe damals schon gesagt, und es war natürlich ein Witz, aber wenn wir mal unsere jetzige Situation und ich sage mal das, was wir als Menschheit durchgemacht haben, weiterspinnen, dann ist es einfach nur logisch, dass das wahrscheinlich hochgradig rassistisch und krank war.
Unterschätzt nicht.
Du weißt es nicht, weil es noch nicht real ist.
Unterschätzt bitte nicht die Vorprägung durch den kulturellen Kontext. Mal, ich hatte gerade ein gutes Beispiel im Kopf.
Schwarze Puppen.
Vielleicht finden die Aliens es mega Beispiel. Scheiße, dass wir Fleisch essen. Dass wir andere Lebewesen auf unserem Planeten in Massentierhaltung zur Fleischproduktion herstellen.
Ey, Thema Rassismus, das ist genau das, worüber wir reden. Es gibt wissenschaftliche Studien von Verhaltensforschern, die herausgefunden haben, dass selbst dunkelhäutige Kinder... Die haben dunkelhäutigen Kindern Puppen gegeben. Hellhäutige und dunkelhäutige Puppen. Und selbst die schwarzen Kinder haben die hellhäutigen Puppen bevorzugt,
weil sie eine Werbung gesehen
weil
haben.
Sie kulturell geprimed waren, dass hellhäutige Menschen öfter vorkommen, häufiger vorkommen, einen höheren Status haben als dunkelhäutige Puppen. Das haben die halt im Fernsehen gesehen. Ja? Oder Beispiel, stell dir mal vor, du hast einen Film gesehen, so Fab, du bist halb Italiener, stell dir vor, du hast in deiner Kindheit Filme gesehen, wo dir gezeigt wird, dass Italiener, dass Italiener Frauen vergewaltigen, in ein Dorf kommen und die Pizza backen. So, ne? Das hast du gesehen als rassistisches Stereotyp in deiner Kindheit. Und dann siehst du zum ersten Mal in deinem Leben einen Italiener im Alter von, keine Ahnung, 35, sage ich jetzt mal. So. Dann denkst du, Italiener sind so, weil du das im Fernsehen gesehen hast.
Oft, wie gesagt, oft ist es nicht wirklich Rassismus, sondern mangelnde Bildung und mangelnder
Indoktrination.
Kontakt. Indoktrination. Nicht mal unbedingt das, einfach mangelnder Kontakt.
Ja,
eingeschworene genau. Gemeinschaft in irgendeinem Kaff, sowas. Das, so funktioniert einfach die menschliche Psyche. Du bist deine Gemeinschaft und es gibt die anderen. Ja. Und wenn die auch noch schwarz sind, wenn die nicht mal deine Hautfarbe haben und nicht mal das glauben, was du glaubst, dann wird es ganz kritisch.
Das Problem ist,
und das haben wir so oft in der Welt, ja, in der Menschheitsgeschichte gesehen.
Das Problem bei der menschlichen Psyche ist, dass wir Inhalte aus fiktionalen Kontexten oft auf die Realität übertragen. Sprich, wir haben bei Independence Day gesehen, dass die Aliens fiese Motherfucker sind. Deswegen gehen wir davon aus, dass die in echt auch fiese Motherfucker sind.
Wir haben uns sozusagen ein fiktives Bild von dem Alien geschaffen, was, wenn er mal kommt, sag ich mal, es wird wahrscheinlich sogar rassistisch sein, dass ich von dem Alien spreche, wie von dem Neger. Weißt du, was ich meine? Der Ausländer. Es wird wahrscheinlich, wenn wir jemals auf Aliens treffen und die nur ansatzweise so denken wie wir, wird es rassistisch sein, von dem Alien zu sprechen. Weil von welchem
Verallgemeinerung Aliens? Halt, ja.
Ja, genau. Ja. Aber wir können es gerade nicht anders. Für uns ist gerade alles
Alien. Erstkontakt, ja.
Genau. Aber jetzt geh mal 200 Jahre in der Geschichte zurück oder mehr. Dann, und wenn du Bücher liest, die mehrere Jahre alt sind, dann kommt das Wort Neger die ganze Zeit vor, aber da war das keine Beleidigung. Das war einfach. Aber heutzutage kannst du es nicht mehr benutzen, weil es ist eine Beleidigung, weil wir uns darauf geeinigt haben.
Was hat einen negativen Kontext. Richtig,
ja. Weil wir uns weiterentwickelt haben als Spezies. Weil früher war es so, ey, du hast 30 Tage um die ganze Welt reisen müssen mit Kutsche und weiß was ich was, um sowas zu sehen. Heutzutage sind wir halt globalisiert und sehen uns einfach.
Jetzt,
und deswegen ist es outdated.
Jetzt lernen wir ein super geiles neues wissenschaftliches Wort. Ich finde das fantastisch. Ein Alien-Erstkontakt ist aus soziologischer Sicht eine Form eines sogenannten asymmetrischen Kulturkontaktes. Sowas haben wir in unserer Geschichte, in der realen Erdgeschichte auch schon erlebt. Ein asymmetrischer Kulturkontakt, also nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch, das ist, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen mit einem starken technologischen und daraus resultierenden Machtgefälle. Zwei Kulturen treffen aufeinander, die einen extrem unterschiedlichen Entwicklungsstand haben.
Der Entdeckte ist der Gefickte auf Deutsch.
Ja. Und in der Vergangenheit, in der menschlichen Vergangenheit, war es nicht immer, aber häufig so, dass der Entdeckte der Gefickte war.
Wann denn nicht?
Es gibt die Beispiele, wo der Entdeckte nicht gut, der Gefickte
ist. Die Sentinelesen sind ein Beispiel. Rein theoretisch könnte auch der Niedertechnologische in der Lage gewesen sein, den Hochtechnologischen entdeckt zu haben.
Ja, rein theoretisch.
Also, aber extrem unwahrscheinlich.
Ich wollte gerade nur wissen, wann in der Menschheitsgeschichte war der Entdeckte nicht der Gefickte? Und dann ist mir instant eingefallen, wenn überhaupt die Sentinelesen vielleicht.
Eine kleine
Wikinger? Fragezeichen.
Ja, aber auch
die
nur, weil
wir nicht, das passt nicht. Das
die
passt
Wikinger
nicht.
Haben entdeckt und alle gefickt.
Fabio, aber auch nur, weil wir heutzutage so weit sind, dass wir sagen, okay, wir lassen die Menschen in Frieden.
Richtig.
Vor 300 Jahren hätte man das nicht gemacht.
Nein, aber richtig. Das stimmt, aber ich habe gerade ein Beispiel gesucht, in dem Menschen entdeckt wurden und tatsächlich kein Nachteil für die Menschen passiert ist. Und das werden die Sentinelesen, glaube ich jedenfalls. Ich bin nicht ganz sicher.
Über die haben wir bei Kack und Sach auch schon mal gesprochen. Das ist eine kleine Inselgruppe, ich glaube vor Indien. Die genaue Position weiß ich jetzt gerade nicht auf der Weltkarte. Indischer Ozean auf jeden Fall. Kleine noch indigene Kultur. Und für die ist der Erstkontakt deswegen nicht katastrophal ausgegangen, weil wir Menschen mit unserer heutigen Ethik gesagt haben, wir lassen die in Ruhe.
Ja, genau, weil wir einfach wirklich unglaublich weiterentwickelt sind.
Beispiel, klassische Beispiele für asymmetrischen Kulturkontakt zum Beispiel, als im 16. und 17. Jahrhundert spanische Eroberer die Völker Amerikas unterjocht haben, um es mal so direkt zu sagen. Die sind nach Amerika gefahren mit dem Auftrag der Krone, findet Edelmetalle, findet Gold und Silber. Und haben dort, man kann es nicht anders sagen, auf brutale Art und Weise die indigenen Völker unterjocht und teilweise ausgerottet. Es gibt irre Geschichten, wo 160, 170 spanische Soldaten mit Gewehren und Metallwaffen gegen eine Übermacht von 6.000, 7.000 Inkas gekämpft haben und die Inkas aber komplett untergegangen sind, weil die halt nur mit Speeren und mit Stöcken auf gut Deutsch gekämpft haben und mit schlechten Pfeil und Bogen. Ja? indirekt sind noch viel mehr gestorben wahrscheinlich durch Krankheiten, die eingeschleppt wurden in diese neuen Bevölkerungen, worauf die nicht eingestellt waren. Das, die Zahl muss man sich mal einbauen. Das Inka-Reich war ja wirklich ein großes Reich, so im mittel- und südamerikanischen Bereich im Kontinent. Das wurde 1492 ungefähr auf eine Bevölkerung von 4 bis 15 Millionen Menschen geschätzt. Man kann es nur sehr grob schätzen. 4 bis 15 Millionen ist die Schätzung. Ja? Ende des 16. Jahrhunderts gab es auf diesem Gebiet weniger als 1 Million Menschen, die darauf zurückzuführen sind. Die wurden ausgerottet.
Das sind einfach zwei primitive Kulturen aufeinander gestoßen und die eine primitive Kultur hatte Metall.
Ja.
Ganz einfach.
Weiteres Beispiel: Kolumbus. Wir stellen uns das in unserem Schulwissen oft so vor, als ob Kolumbus in Nordamerika gelandet ist und es gab plötzlich die USA. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Kolumbus der war gar nicht in Nordamerika. Kolumbus ist gelandet auf den karibischen Inseln. Und Kolumbus' Lebenswerk war es, die karibischen Inseln in Mittelamerika zu kolonisieren. Und das löste damals eine absolute demografische Katastrophe aus. Ja, als Kolumbus und Konsorten fertig waren, die Karibik zu kolonialisieren, lebten nur noch weniger als 10% der ursprünglichen einheimischen Gesellschaft auf diesen Inseln. Die wurden als Sklaven gehalten. Die wurden auf brutale Art und Weise umgebracht, verdammt dazu, ekelhafte Jobs zu machen, als zu Tausenden als Sklaven wieder zurück nach Europa geschickt, wo die Hälfte über den Ozean verreckt ist. Das war, also...
Jetzt siehst du mal so, du bist...
Das war katastrophal für diese Leute.
Du bist ein Inka oder du bist ein Eingeborener, wie auch immer man das nennen soll, ohne dass man dir rassistisch klingt. Du bist, bist jemand, der dort lebt. Und deine größte technische Errungenschaft ist vielleicht Viehhaltung und einen Bogen bauen, okay? Und jetzt kommen die Wichser aus Spanien und haben halt Boote und Metall. Das ist so, als würden uns Aliens heimsuchen. Das ist wirklich eine Übermacht, dass du keine Chance. Und dann bist du, und die rotten dich einfach aus. Aber die Übermacht, die kam, war auch aus unserer Sicht komplett unterprivilegiert und komplett rückständig. Und jetzt stell dir mal vor, wenn etwas bei uns ankommt, wie unglaublich weiter es sein muss als wir. Du wirst wahrscheinlich nicht mal merken, dass es kommt.
Ich habe ein Interview von einem der beiden Wissenschaftler, die es geschrieben haben, hab ich mir angeguckt. Er meinte, es könnte sein, dass die Alien-Spezies, die uns kontaktiert, 1 Milliarde Jahre voraus ist. Das Universum ist fast 14 Milliarden Jahre alt, die Erde ist nur rund 4 Milliarden Jahre alt.
Du musst mal überlegen, wie alt die Spezies Mensch ist.
Es könnte sein, dass die uns Milliarden Jahre in der
Evolution... Das ist unvorstellbar.
Es könnte sein, dass wir die gar nicht mehr als Lebewesen wahrnehmen.
Das ist unvorstellbar,
Alter. Die müssen sich anstrengen, um uns überhaupt kontaktieren zu können.
Wenn sie das wollten.
Es könnte sogar sein, dass es für sie schwer ist, sich überhaupt darzustellen als etwas, das existiert für uns.
In der Form, bei diesem Vorsprung... wären wir, und das muss man jetzt so direkt sagen, Ungeziefer.
Richtig.
Wir wären für die Ungeziefer. Ja. Irgendeine niedere Spezies, die man einfach auch mal auf den Tisch zerplatschen kann, und gesagt, ist scheißegal.
Würdest du sogar, gerade eben mit dem, was du gesagt hast, meinst du sogar, es wäre möglich, dass sie in einer Art anderen Aggregatzustand so weit entwickelt sind, Vielleicht. Dass sie in einem anderen Aggregatzustand zu uns kommen?
Wir wissen das nicht, Mann.
Ich bin sogar für meine Spezies ziemlich dumm, deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Wir wissen
aber,
das nicht.
Aber, stell dir mal vor, du willst erst Kontakt mit einem Bienennest aufnehmen. Du hast keine Ahnung, wie es... Du bist so dermaßen überentwickelt im Gegensatz zu ihnen, aber du verstehst sie trotzdem nicht, weil du kommst ja gerade erst an.
Ja,
und du bist weil sie uns so dermaßen voraus sind, heißt es nicht, dass sie uns verstehen.
Ja.
Das heißt, es könnte sogar sein, dass sie nicht mal in der Lage sind, uns zu kontaktieren, exakt, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen.
Es gibt keine Grundlage der Kommunikation.
Ja.
Ja?
Richtig. Bei
und in dem Moment bist du denen halt vollkommen ausgeliefert.
Ja, also bei Chichin Louis, um hier leider nochmal einen kleinen Spoiler auf diesen Roman zu geben, ist es so, dass die Aliens telepathisch miteinander kommunizieren, von Natur aus, und dass die deswegen keine Ahnung von akustischer, verbaler Kommunikation haben und dass die das Konzept des Lügens nicht kennen. Der Gedanke ist in der Science-Fiction-Literatur nicht völlig neu, aber ich finde den mega spannend. Weil die ihre Gedanken gegenseitig lesen und erkennen können, verstehen die nicht, was Lügen ist. Ja, also
ist
jemand,
ein geiler Gedanke,
also jemandem,
Mann, ja,
jemandem anderen die Wahrheit vorzuenthalten, das checken die nicht. Es könnte sein, dass geil, die, ja. Es könnte sein, dass die das Konzept von akustischer, also sprachlicher Kommunikation, es könnte sogar sein, dass die das Konzept von Zeichen, also dass du jemandem
Schrift,
es könnte sein, dass das Konzept bei denen vor tausenden, Millionen Jahren in Vergessenheit geraten ist und dass die keinen Plan haben, wie die mit uns kommunizieren können.
Es gibt noch einen Aspekt, ich spoilere jetzt noch was, was ich unfassbar creepy finde, und zwar, dass die unsere Naturgesetze ändern können. Das heißt, sie können eingreifen in unsere Forschung. Also das schlimmste Aspekt überhaupt in dem Buch ist, dass sie unsere Forschung manipulieren können. Das heißt, wir sind im Labor, wir forschen, aber die Messergebnisse, die wir kriegen, sind manipuliert und sind nicht real.
Hast du es auch gelesen?
Nein, aber ich kenne die Story. Und und das ist so creepy. Das heißt, sie können
uns... Okay, genug Spoiler, Leute. Wie gesagt, ich will es noch lesen.
Und wie gesagt, also alles, was wir bisher wissen, wäre praktisch für einen Arsch.
Nee. Ab dem Moment, wo sie uns angreifen und wir anfangen zu forschen, können sie komplett unsere Forschungsergebnisse...
Das machen die in der Story nicht durch Magie, sondern durch einen Sabotageakt aus der Ferne, der genial... So. Aufgebaut
und,
ist in dem Roman,
auch,
aber wir sagen dazu
was
nichts.
Was ich jetzt
mehr.
Nicht spoiler, aber auch die Menschheit hat dann wieder eine unfassbar geile Idee, wie man das umgehen kann, wie man trotzdem die Messungen echt halten kann. Also es ist fast schon ein Wissenschaftsbuch, mega geil. Mega geile Idee.
Es ist nicht nur fast so, das ist astreine Ideenliteratur und mega Buchtipp. Was ich dazu noch weiterführend sagen wollte, jetzt haben wir Beispiele von asymmetrischem Kulturkontakt gehabt, die in unserer Vergangenheit stattgefunden haben. Und Leute wie Kolumbus, es gibt ja ich will darauf nicht im Detail eingehen, aber es gibt ja eine Riesendiskussion darüber, ob Kolumbus ein toller Entdecker war oder ob er ein fieser Motherfucker war, der ganze Völker ausgerottet
hat. Ja, in unserem Kontext.
Die historische Forschung ist sich tatsächlich mittlerweile einigermaßen einig, dass Kolumbus eher ein schlimmer Finger gewesen ist.
Am Ende des Tages hat er nur Befehle ausgeführt.
Ah, ja, gut, aber entschuldigt das. Also, ja. Pass auf, nein, tut es nicht.
Leute, keine Moraldiskussion, bitte.
Also, Kolumbus und Konsorten, die waren motiviert durch relativ egoistische materielle Motivationen. Die waren motiviert dadurch, dass die spanische Krone Edelmetalle will. Die wollten Gold und Silber haben. So, über die Motive der Aliens können wir nichts sagen. Es könnte ja auch sein, dass sie uns friedlich gesonnen sind. Es könnte ja auch sein, dass die Aliens wie bei Star Trek zu uns kommen mit der Absicht, uns zu helfen. Dass sie uns kulturell, gesellschaftlich und technologisch weiterbringen möchten.
Das wäre sehr nobel, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, dass selbst in diesem utopischen Fall dann wieder dieser Zwiespalt der Menschheit kommt, dass eine Partei ein bisschen mehr von den Vulkaniern haben will als die andere.
Da könnte ja auch sofort das Argument kommen, ich möchte nicht, dass sie uns ihre Technik geben, weil ich möchte eine natürliche Entwicklung der Menschheit haben.
Ich bin Spezizist,
ich bin Rassist, egal was dein Motiv ist, aber vielleicht möchtest du keine Einmischung, vielleicht möchtest du einfach, dass deine Gesellschaft sich so entwickelt, wie sie es in so Anführungsstrichen, wie es vorbestimmt ist.
Ja, definitiv. Religion wird dann vom Aussterben bedroht.
Ja, über Religion,
kann ich verstehen.
Das Thema
kann
Religion ich haben wir bei diesem Punkt unserer Diskussion schon lange überwunden.
Habe ich glaube schon ein paar Mal gesagt, der Film Religious, also Ridiculous plus mit Religion von Bill Maher, heißt er, Maher. Und da ist er im Vatikan und interviewt einen, ich weiß nicht was er ist, irgendein Mongo halt, der im Vatikan arbeitet und halt ein Priester ist oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Und der sagt, der ist auch Wissenschaftler gleichzeitig. Das heißt, der ist in der Vatikanischen Sternwarte angestellt. Der ist dafür verantwortlich, den Kosmos zu, also wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Und der Typ sagt was mich absolut, ich bin fast zusammengebrochen vor Lachen. Der sagt, hey, ja, ich will außerirdisches Leben finden, aber es geht ja nicht darum, die Außerirdischen zu missionieren, bevor die Mormonen es tun. Und lacht dann halt so dabei. Boah, diese Szene hat mir absolut, ich habe echt Goosebumps.
Also wenn wir wirklich erfahren würden, dass es Alien gibt, bin ich mir absolut sicher, dass die Weltreligionen das, wie sie das immer tun, in ihr Weltbild
adaptieren.
Dann wird es halt plötzlich heißen, Gott hat nicht nur die Erde geschaffen, sondern den ganzen Kosmos.
Richtig. Und dann mal viel Spaß mit denen ihrer Religion. Weil wie gesagt, es ist ja auch, es gibt ja eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir die Entdecker sind. Dass wir dort ankommen.
Ich finde deine Analogie mit dem Bienenstaat, die du auch schon mal gebracht hast, fantastisch. Ich muss euch sagen, dass ich die Idee der obersten Direktive bei Star Trek, dass man primitive Kulturen nicht kontaktiert, genial. Und ich bin davon persönlich überzeugt, das ist nur eine persönliche Einschätzung, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Aliens keine militärischen Absichten haben, wenn sie uns nicht wipen wollen, weil dann sind wir eh gefickt. Wenn sie uns nicht wipen wollen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die nach einer Direktive handeln in der Form, dass sie fremde Spezies erst dann kontaktieren, wenn sie das Gefühl haben, dass die reif sind.
Aber ich kann da nicht zusagen, weil allein auf der Erde gibt es so viele verschiedene, unglaublich kranke Weltansichten, die anders handeln würden. Und es könnte ein Sport sein. Und wie gesagt, auch das kommt bei Star Trek vor. Es könnte ein Sport sein, uns auszurotten. Es könnte Unterhaltung sein, uns zu filmen. Du weißt es nicht. Es könnte so, wie gesagt, man geht der größte Fehler ist immer davon auszugehen, das sind die Aliens und die haben alle ein Ziel. Aber was ist, wenn drei Alien-Raumschiffe vom gleichen Planeten ankommen? Der eine will uns umbringen, der andere will uns davor schützen, wie zum Beispiel die Greenpeace, wie gesagt, du hast ein Schiff im Ozean, der rautet alle Wale aus. Dann hast du Greenpeace oder PETA, die dagegen ankämpfen und dann hast du noch ein Raumschiff, das
neutral ist,
das uns einfach nur untersuchen will, als wissenschaftlich. Die kommen alle vom gleichen Planeten und wir haben sofort den Gedanken, gut, es ist eine Einheit.
Boah, aber
was ist, wenn die sogar im Krieg sind?
Alter.
Du kannst von nichts ausgehen.
Ja.
Du kannst keine Prämisse, nicht mal ansatzweise eine Prämisse starten. Alles kann passieren. Jegliches Gedanken. Und wie gesagt, alles, Wildcard, was ich gerade gesagt habe, existiert auf der Erde. Alles existiert bei uns.
Das ist das Wildcard-Szenario.
Ich habe mir keinen kranken Scheiß ausgedacht. Man geht ja immer davon aus, so sieht man es ja auch immer bei Star Trek, ganz selten haben sie mal richtig krasse Folgen, wo du einen Planeten siehst, der halt politisch geteilt ist oder so. Aber normalerweise hast du halt immer, es sind immer alle eine Einheit, eine Spezies ist eine, was ja kompletter Bullshit ist. Stell dir mal vor, wie krass ist gerade die politische Teilung auf unserer Erde?
Ja, Mann.
Was geht gerade ab? Wir haben Corona, wir haben Black Lives Matter, wir haben gerade so viele unterschiedliche Dinge, die abgehen.
Da widersprichst du aber deine Ansicht vom Anfang der Sendung, wo du gemeint hast, bei einem physischen großen Feind würden wir uns vereinen.
Nein, ich rede jetzt von der anderen Spezies, die uns besucht.
Von den Aliens.
Genau, das heißt, überleg mal, was allein nur bei uns abgeht und wir glauben ja, dass wir irgendwie ein bisschen entwickelt sind. Jetzt stell dir mal vor, was bei denen abgeht. Stell dir mal vor, was könnte in 20 Millionen Jahren auf der Erde Politik sein. Du hast keine Chance, dir nur ansatzweise eine Meinung zu bilden
Im Grundsatz
abläuft.
Bin ich dir einig, aber ich werfe jetzt mal einfach einen Punkt in den Raum und bitte darum, dass du dazu deine Einschätzung eingibst.
Ich?
Ja.
Okay.
Ich würde nämlich behaupten, dass technologischer Fortschritt ab einem gewissen Grad nur durch internationale Kooperation erreichbar ist.
Dass du
irgendwann an einen Punkt gelangst, wo du tatsächlich so viele Ressourcen in welcher Form auch immer herbeischaffen musst, dass du das nur schaffen kannst, wenn du über die globale Einheit
arbeitest. Andi, du kannst es nicht wissen. Also vom Gefühl her stimme ich dir zu, aber du kannst es nicht ausschließen.
Zweiter Weltkrieg?
Was ist, wenn es einen Alien-Planeten gibt, der riesengroß ist? Die physikalischen Sachen lassen wir mal außer Acht, dass sehr große Planeten physikalische Probleme haben, wo Leben Probleme kriegt. Aber stell dir vor, du hast einen Planeten, auf dem, keine Ahnung, 30 Milliarden Individuen leben und dann ist ein Land von denen so groß wie bei uns die gesamte Weltbevölkerung.
Ja, aber dann würden doch die anderen Länder im Zweifel versuchen, ihn aufzuhalten.
Diesen Kontakt
aufzunehmen.
Zweiter Weltkrieg ist das absolute Gegenbeispiel von dem, was du gerade gesagt hast.
Stell mal vor, während dem Zweiten Weltkrieg würden wir auf einmal versuchen, Alien-Kontakte herzustellen.
Wir haben
du hast komplett andere Prioritäten.
Richtig.
Wenn du in einem Krieg bist, dann fokussierst du dich nicht darauf.
Aber wir haben trotzdem aus der Teilung heraus, aus dem Hass heraus, egal was es war, besonders Deutschland hat wissenschaftliche Erkenntnisse und Fortschritte, ja, aber die total krank sind.
Mit militärischem Fokus, nicht richtig? Mit forscherischem
Leute, ja,
Fokus. Weißt du nicht. Aber ich sag nur, deine Aussage ist nie, du kannst es nicht sagen. Du kannst nicht
ich
sagen.
Sage,
weil wir ja. Gegenbeispiele also, wir bei uns haben.
Nicht. Wir wissen es nicht, aber mein Gefühl würde mir sagen, dass du eine globale Kooperation brauchst, okay, um so nein, eine Mission zu starten. Nein,
nochmal, ganz kurz, Fred, sorry. Wir haben bei uns Gegenbeispiele. Und sobald ich sogar bei uns in unserer eigenen Spezies Gegenbeispiele finde, kann ich es nicht mehr annehmen als wahr. Ich kann sagen, es könnte sein, aber ich kann nicht mehr sagen, es ist sehr wahrscheinlich.
Also die Diskussion, die ihr gerade führt, das ist nichts Team Kirschwässerle-Exklusives, das ist nichts, worüber wir uns hier in unserem kleinen Domizil in Baden-Baden den Kopf zerbrechen. Das ist etwas, worüber sich die gesamte Wissenschaftsgemeinde streitet.
Ja, und das können wir doch
zum Beispiel,
machen.
Ja, ja, absolut. Also zum Beispiel war Carl Sagan, den wir vorhin schon mit seinem Roman Contact erwähnt haben.
Stabsgläser her jetzt.
Ich habe noch was.
Halt also, dein Maul, da hast du das letzte Mal nicht leer gesoffen, du Penner.
Ja, du hast mir viel zu viel eingeschüttet.
Halt dein Maul.
Sagan war zum Beispiel ein Idealist und auch ein Optimist. Und Sagan war Zeit seines Lebens von der Star Trek-artigen Utopie überzeugt. Also er war der Meinung, er war fest in der Erwartung, dass uns eine Alien-Spezies kontaktiert und in einen interstellaren Club, in eine Art Föderation einlädt und uns Wissen vermittelt und uns eingliedert in eine interstellare Staatengemeinschaft.
Darf ich auch sagen, warum?
Sag's kurz.
Weil er Wissenschaftler war und weil das einzige Pendant zur Intelligenz, das wir haben, wir selber sind. Das ist das Problem. Es gibt nicht mal nur eine andere Intelligenz, wo wir sagen können, okay, die sind komplett anders, aber auch Intelligenz. Hm. Wir haben nur uns. Und deswegen ist die Logik von ihm kohärent, weil er sagt, ich kann nur davon ausgehen, dass es so ist, wie wir es versuchen würden.
Stephen Hawking zum Beispiel, den wir alle nicht weniger schätzen, der mittlerweile ja auch in die großen Jagdgründe übergegangen ist, leider. Stephen Hawking war auf der vorsichtigen und skeptischen Seite. Stephen Hawking war Zeit seines Schaffens davon überzeugt, dass extraterrestrische Intelligenzen für die Menschheit eine existenzielle Bedrohung darstellen könnten. Er warnte explizit davor, Signale ins All zu senden. Ja? Und seine Argumentation war so, er sagte, dass wir in der Menschheitsgeschichte immer wieder gesehen haben, dass Individuen staatenbunden zu räuberischer Expansion neigen.
Er benutzt das gleiche Argument, bloß anders.
Stephen Hawking war tatsächlich von der Independence Day Fiktion überzeugt. Stephen Hawking meinte, er ist davon überzeugt, dass eine fortschrittliche Alien-Spezies nomadisch lebt und durch das Weltall zieht, um dort zu expandieren und zu kolonisieren.
Darf ich noch eins einwerfen, weil es ist ein bisschen unfair gegenüber Feynman, weil Feynman würde in dieser Diskussion hier jetzt gerade seine Utopie definitiv nicht verteidigen, davon bin ich überzeugt. Feynman geht, wie auch Hawking, von unserer Geschichte aus und Feynman ist, wie gesagt, Utopist, das heißt, er geht davon aus, dass die guten Sachen am Ende sich rauskristallisieren, weil wir alle, auch die Aliens und wir, immer dazu streben, uns gut zu fühlen. Mhm. Wohl gegen Wehe, wie es so schön heißt. Und Hawking hat einfach gewarnt vor der Möglichkeit, vor der sogar sehr wahrscheinlichen Möglichkeit, dass wir in den Arsch gefickt werden. Das heißt aber nicht, dass das zwei gegensätzliche Weltanschauungen sind. Bin ich mir sehr, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wäre unfair, Feynman hinzustellen, als wäre er kompletter Utopist gewesen und absolut davon überzeugt, dass es so ablaufen wird. Will ich nur dazu sagen.
Leute, ich weiß auch an euch, liebe Hörer, ich weiß, dass dieses Fazit vielleicht unbefriedigend ist, aber am Ende können wir nur eins sagen und das ist eine sehr wissenschaftliche Aussage. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Wir wissen eins. Wir wissen eins fast.
Wir wissen, dass wir es nicht wissen.
Wir wissen eins fast. Und auch das wurde in letzter Zeit in Frage gestellt. Wir wissen eins, dass die Naturgesetze überall, fast überall, sage ich jetzt mal, weil es gab ein paar Ergebnisse, die echt strange waren, aber fast überall gleich sind. Das heißt, wenn sich irgendwo intelligentes Leben entwickelt, scheißegal aus was es besteht, scheißegal wie seine sozialen Strukturen sind, es muss zu uns eine Ähnlichkeit existieren. Egal wie sie aussieht.
Egal wie gering sie ist.
Egal wie sie aussieht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie gut gesinnt sind, was auch immer das in ihrer Welt heißt, Wenn angenommen, gut gesinnt bedeutet in ihrer Welt das gleiche wie in unserer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, einen Diskurs anzufangen und uns nicht umzubringen, unwahrscheinlich, aber nicht komplett ausgeschlossen.
Mhm. Um langsam zum Abschluss zu kommen, diese Szenarioanalyse geht tatsächlich insgesamt eher von diesen beiden Wissenschaftlern eher ein bisschen pessimistisch in die Zukunft. Die haben aber einen sehr logischen Gedanken, und zwar die Risikoanalyse, die wir ja auch heute auf der Erde machen. Andi, du bist Softwareentwickler, und ich weiß, dass du auch in der Versicherungsbranche auf jeden Fall tätig warst, wo Risikoanalyse ja ein wichtiger Punkt ist. Ja. Und die Nummer mit der Alien-Kontaktaufnahme, die sieht so aus. Es besteht eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass die zu uns kommen und feindselig gesinnt sind. Diese Wahrscheinlichkeit ist vermutlich astronomisch gering. Ja? Aber die Auswirkungen wären extrem fatal. Und wenn du das hast, Stichwort Wildcard-Szenario, du hast eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber einen fatalen Ausgang, musst du dich trotzdem darauf vorbereiten. Stell dir vor, es gibt die 0,0001%ige Wahrscheinlichkeit, dass hier bei uns in Baden-Baden am Tisch eine Bombe fällt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber die Regeln des Risikomanagements gebieten es uns, uns trotzdem darauf vorzubereiten.
Schwierig, schwierig. Würde ich so nicht unterschreiben. Hast du dich auf einen Bombenanschlag heute Abend vorbereitet?
Ja, ich trage ein Hemd.
Haben die das wirklich gesagt?
Nein.
Ja.
Nein,
ja, ja.
Tust du eben nicht, weil die Wahrscheinlichkeit so ultimativ gering ist. Sie ist nicht null, aber sie ist so ultimativ gering,
aber
dass du das Risiko der Eintrittswahrscheinlichkeit in Kauf nimmst.
Definiere uns gut gesinnt. Was ist, wenn der gute Ton bei Ihnen ist, wenn du jemanden entdeckst, die Hälfte der Bevölkerung zu töten, weil es eine Frage der Ehre ist, dass sie nicht leben dürfen? Und das heißt, sie sind uns gut gesinnt und deswegen töten sie die Hälfte unserer Farbe. Nein, also wie gesagt, das ist nicht definierbar. Und das ist so abstrakt und krank. Ich kann mir einfach alles ausdenken. Ja. Und der Witz ist, das gab es ja sogar schon. Guck dir die Wikinger und so an, was die gemacht haben. Sie haben aus Ehre gehandelt. Sie sind in dein Haus eingefallen, haben deine Alte geraped und dich dann getötet, dass du nicht damit leben musst.
Die Wikinger haben es auch aus Armut gemacht,
aber es gab, natürlich müssen sie auch ihren Scheiß rechtfertigen.
Klar.
Deswegen gab es den Kodex der Ehre. Das ist so komplex, und wenn wir jetzt die Aliens reinbringen, die von irgendwo herkommen, du kannst nicht mal im Traum eine Aussage treffen, was könnte sein. Ey, wer weiß, was die für Vorstellungen haben? Wer weiß, über was die nachdenken, worüber keiner... Vielleicht haben die Konzepte, die wir nicht mal verstehen könnten. Nicht mal, wenn wir es wollten, weil wir zu dumm sind. Und wir sind dumm. Wir sind dumm, definitiv. Was ist dann? Wie gesagt, darüber kannst du keine Aussage
treffen. Ich würde auch noch mal gern ein kurzes Fazit geben. Ich finde es extrem schade, dass wir nicht über das Szenario gesprochen haben, dass wir diesen Erstkontakt etablieren.
Dann lass uns das machen. Das ist ein guter Abschluss.
Lass uns das.
Warum haben wir es nicht gemacht? Weil wir ziemlich genau wissen, wie es abläuft.
Angenommen, wir sind die dominierende Spezies und wir schaffen es irgendwie. Lass uns mal bei Szenario 1 bleiben. Szenario 1, Signal senden. Wir finden irgendwie heraus über diese abgefahrenen Sonden, diese Teleskope, die im Space rumschwirren, in unserem Orbit. Finden wir heraus, wir haben einen habitablen Planeten entdeckt in einem fremden Sonnensystem, und wir können ermitteln, dass dort eine Alienspezies
existent ist. Du stehst doch wieder vor denselben Problemen, wie wir vorhin erörtert haben. Du weißt nicht, was bei denen gang und gäbe ist.
Ja,
du weißt nicht, wie die reagieren auf unsere Umgangsform.
Es ist die andere Seite.
Zweitens mit unserem jetzigen Wissensstand, technologischen Stand, kann man das so sagen, kannst du vielleicht ein Signal senden, aber es ist sehr zweifelhaft, dass du physisch dort vor Ort sein kannst.
Der Witz ist daran, dass doch, wenn wir so denken, wenn wir in der Lage sind, den Erstkontakt herzustellen, wir davon ausgehen müssen, dass die Aliens, die in der Lage sind, den Erstkontakt mit uns herzustellen, sich dieselben Fragen stellen.
Ich bin
wie wir heute
schon, aber in dem Moment, wo wir doch schon sagen seit zig Jahren, dass wir Radiowellen raussenden, versuchen wir ja eigentlich schon Erstkontakt herzustellen. Ja. Also wir machen das ja eigentlich schon.
Nein, tun wir nicht. Es ist eine Konsequenz.
Jetzt gehen wir mal einfach fürs Gedankenspiel davon aus, wir können, ohne uns kaputt zu machen, relativ casual Kontakt mit einer Alien-Spezies aufnehmen, vielleicht sogar physisch. Gehen wir davon aus. Jetzt bin ich tatsächlich sogar bei dir, Mario, mit deinem Einwurf gerade. Ich behaupte, dass wir in den letzten 2,5 Stunden auch darüber gesprochen haben, weil wir einfach nur die Seiten switchen wollen. Wir haben im Prinzip seit 2,5 Stunden über das Für und Wider dafür gesprochen. Jetzt ist es so, dass es extrem viele Parameter und Wahrscheinlichkeiten gibt beim Kontakt mit so einer fremden Spezies. Und jetzt wissen wir aus unserer Vergangenheit, so, es ist vernünftig, erstmal davon auszugehen, was wir bereits erlebt haben. Ja, natürlich muss man immer offen sein und über den Horizont gucken, aber es ist vernünftig, von dem auszugehen, was wir wissen und was wir kennen. So, und jetzt haben wir schon seit 2,5 Stunden darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erstkontakt für den Entdeckten fatal ausgeht, vergleichsweise hoch ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir als Menschheit darüber nachdenken, Aliens zu kontaktieren, und wir ethische Gesichtspunkte voranschieben, also wenn wir nicht räuberische Erpresser sind, wenn wir nicht einfach nur Metalle haben wollen, wenn wir die nicht einfach nur wipen wollen, um auf ihren Planeten einzuziehen, wenn wir davon ausgehen, dass wir, so wie wir jetzt hier sitzen, vernünftige Menschen sind, die Star Trek gesehen haben und nur das Wohl der galaktischen Bevölkerung haben, behaupte ich, dass da tatsächlich die Schlussfolgerung zwingend ist, dass man extrem vorsichtig sein muss. Und ich wollte euch zum Schluss der Show, habe ich hier in meinen Notizen die Frage stellen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine Alien-Spezies zu kontaktieren, würdet ihr es machen? Können wir jetzt als Schlussfrage vielleicht an alle stellen? Ich persönlich muss sagen, ich wäre sehr vorsichtig und ich würde es eher nicht tun, als dass ich es wagen würde, zum Wohl der fremden Spezies.
Das ist eine sehr, sehr generelle Frage, die du da stellst. Ich würde zuerst mal wissen wollen, was weiß ich über diese Alien-Spezies?
Siehst du, du wärst auch vorsichtig.
Ja.
Siehst du?
Ja, absolut. Absolut. Und das ist auch das, was ich sagen will. Die letzten 2,5 Stunden, die wir diskutiert haben, die Fragen, die wir uns gestellt haben, muss eigentlich jede intelligente Lebensform auf der gegenüberliegenden Seite sich ebenfalls stellen.
Ja.
Sollte es tun.
Sollte, Popolte.
Ja.
Du weißt das nicht.
Ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir nichts über die wissen, die sind 50 Lichtjahre entfernt, wir haben nur ein paar sicke Radiosignale mit ein paar kryptischen Fernsehsignalen und Scheißdreck. Wir haben kein echtes Wissen über ihre Kultur. Und
ganz ehrlich, dann bin ich wieder irgendwo bei dem Punkt, irgendeine Scheißnation wird es im Zweifel tun. Und was willst du dagegen tun?
Ja, aber ich rede jetzt davon, was würdest
ich
du tun?
Ja, ich persönlich würde es nicht tun.
Ja.
Ist das in Ordnung als Antwort, Fred? Kannst du damit leben?
So sehr ich Aliens liebe und mit ihnen sprechen und kuscheln will, ich würde es auch nicht tun wahrscheinlich.
Mario?
Wenn ich darüber nachdenke.
Mario?
Ich hätte die Frage wahrscheinlich vor 3 Stunden weitaus einfacher und anders beantwortet.
Sehr gut, sehr gut.
Definitiv, also das war eine geile Diskussion, die hat auch sehr gut zum Nachdenken angeregt. Ich denke aber im Endeffekt, bei mir würde die Neugier überwiegen und ich würde es wagen.
Kann ich auch nachvollziehen.
Farb? Gut, bei dir bin ich mir relativ sicher. Nein.
Nein, falsch. Wenn ich einfach ein Signal auffange von irgendwoher und ich weiß, ich kann dorthin kommen.
Du wärst der Initiator.
Mit meiner Technik.
Du wärst der Initiator.
Ja, also
würdest du es tun?
Ich muss zugeben, dass meine Neugier, meine Logik überwiegen wird. Aber ich würde zumindest...
Was würde überwiegen? Neugier oder Logik?
Neugier. Die Neugier würde meine Logik überwiegen.
Würdest du den Kontakt wagen also?
Was heißt Kontakt? Ich würde zumindest... Könnte nicht weiterleben, ohne ein Raumschiff dorthin zu schicken und zu erforschen.
Ist egoistisch.
Richtig, richtig. Und ich würde den Kontakt vielleicht...
Warum egoistisch?
Warte, lass mich doch mal ausreden. Der Kontakt ist eine Sache. Die Sache ist ja immer, was weiß ich über die, wie primitiv oder weit entwickelt sind sie? Angenommen, sie wären komplett primitiv, also so richtig so Dschungelaffen.
Ja, aber das weißt du
dann,
nicht.
Dann würde ich...
Das weißt du ja nicht.
Genau, aber ich würde wahrscheinlich den absolut kranken Schritt unternehmen, etwas hinzuschicken, um es zu untersuchen.
Mit der Konsequenz, dass du...
Nein, der Befehl wäre definitiv, keinen Kontakt herzustellen, aber der Befehl wäre, herauszufinden, was der Phase ist.
Boah, das ist aber riskant.
Ja, ich weiß und ich muss ehrlich sagen, ich sage es ganz ehrlich, weil ich versuche immer ehrlich zu sein, besonders im Podcast, ich könnte meine Neugier nicht zurückhalten.
Fab,
ich müsste es tun.
Jetzt sag ich,
und ich meine, er hat auch recht, weil
egal, was die Konsequenz ist.
Du hast dich um die Frage gerade rumgemogelt.
Warum?
Weil du meintest, ich würde, das ist legitim, du meintest, ich schicke heimlich was hin, um die die zu untersuchen, ohne dass die es merken.
Ja.
Wir reden hier von einer willentlichen Kontaktaufnahme.
Ja. Nein, also, nein. Erste Phase.
Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die es nicht merken.
Halt, also, was ich machen würde, ist erste Phase rauskriegen, was ist da los. Und wenn wir einschätzen können, wie weit entwickelt oder
das
ob
war
wir,
nicht die Frage.
Doch, das war doch, nicht die Frage. Doch, die Frage ist, ob ich Kontakt, halt, die Frage ist, ob ich Kontakt herstellen würde. Und davon hängt viel ab. Erster Schritt, rausfinden, was ist Phase. Zweiter Schritt, in unserem Weltbild,
das ist weitergedacht. Das ist weitergedacht.
Stopp.
Wollt ihr von mir eine Penis-Antwort oder eine qualifizierte Antwort?
Penis, bitte.
Die Kack- und Sachhörer schmunzeln in dem Moment, weil die Kack- und Sachhörer kennen dich, Fabio, schon. Und die wissen, dass du für Gedankenexperimente immer extrem definierte Parameter
ich
brauchst.
Ich bin Mathematiker, Leute. Ja. Ich brauche.
Pass auf, ich gebe dir die Parameter, die anderen beiden schon verstanden haben.
Okay.
Du sitzt vor einem Knopf, du weißt nichts über die anderen Aliens, du weißt nichts. Du weißt nur, dass es sie gibt. Und du sitzt vor einem roten Knopf und wenn du den drückst, schickst du denen ein Signal, hier sind wir. Und jetzt die Entscheidung, drücke ich den Knopf oder nicht?
Nein, natürlich nicht.
Also.
Sehr gut. Danke. Danke, Fabio.
That's it, bitch.
Ich versuche einfach nur Aufklärungsarbeit und Logikarbeit zu
halt
leisten.
Halt dein Maul, Aufklärungsarbeit, ohne Scheiße, ey.
Sehr schön, Leute. Sehr gut. Krass.
Hast du gut gelöst, Fred, nicht schlecht. Geil, hast du Sozialwissenschaften studiert oder bist du Kindergärtner?
Nein,
oder
Fabio. Ich stelle nur enge Fragen, du lieferst aber breite Antworten.
Ja, ich liefere als enge Antworten.
Weil diese Fragen nicht eng beantwortbar sind. Ganz einfach.
Beim Farbbringen was Enges, kriegst was Breites nicht.
Liebe Hörer, wenn ihr das nächste Mal Science-Fiction-Werke konsumiert, macht euch über den Scheiß Gedanken. Macht euch wirklich da mal genauer Gedanken darüber und seht das nicht so oberflächlich wie der 0815-Kino-Zuschauer, der ins Kino geht und sagt, oh, Independence Day, die Aliens sind böse. Sondern das sind mega komplizierte Abwägungen, die man da treffen muss. Das ist kranker Scheiß, Mann, der in philosophische Gefilde wirklich sehr, sehr, sehr weit vordringt. Macht euch Gedanken über die Aliens da draußen und wenn sie euch begegnen, dann seid einfach nett, seid einfach freundlich, sagt Hallo. Sagt Hallo, versucht ihnen einen Kontext zu geben für ihre Bemühungen, eure Sprache zu lernen. Und
in irgendeiner Kack- und Sachfolge haben wir mal darüber diskutiert, wenn die Aliens unsere Pornos als Radiowellen empfangen würden, Mann.
Ja.
Und
ich habe ja vorhin gesagt, Jenna Jameson und Lisa N. Videos rausschicken wäre das Beste.
Weißt du, was aber sie sehen?
Sie
sehen werden?
Was dann?
Sie werden
große
sehen,
Titten und
wie irgendwelche nackten, perversen Schweine Hennenärsche lecken werden. Ja? Nee.
Aber,
sie werden sehen, wie One Cup, Two Girls Scheiße abgezogen wird. Und genau die perverse Scheiße.
Aber es ist aber schön und gut, ja, aber was ich einfach nur sagen möchte, und ich ist vielleicht mehr ein bisschen in einem philosophischen Ton oder so, aber ich denke, Neugier, der Drang, mehr zu lernen, ist das, was uns Menschen dahin gebracht hat, wo wir jetzt so im Endeffekt sind. Und wie es in Fight Club so schön heißt, kein Fortschritt ohne Opfer. Ja, im Endeffekt, man kann es vielleicht so sehen, es ist vielleicht auch eine radikale Sicht. Ich will es jetzt einfach nur mal in den Raum werfen, nimm das ein bisschen
das
als nimm das mal als Denkanstoß so ein bisschen. Ich denke mal, wenn wir wissen, da draußen ist etwas und wir sagen, nee, bloß nicht Kontakt aufnehmen, weil weiß Gott, was uns blüht, wenn wir nicht neugierig sind.
Darf ich?
Mario, darf ich kurz sagen,
was ich ungefähr am Anfang vom Podcast vor 18 Stunden gesagt habe, war, die Tatsache, dass die Aliens Raumschiffe haben und das machen können, bedeutet, sie müssen neugierig sein. Sie müssen ungefähr, also das, was wir als Neugier empfinden, als Wissen empfinden, das müssen sie teilen. Das heißt, das haben wir schon mal gemeinsam. Wenn sie das nicht haben, werden sie auch keinerlei Ambition haben, das zu entwickeln. Sei es aus kirchlichen Gründen, aus irgendwas, aber sie müssen Neugier haben und sie müssen den Drang haben zu forschen.
Also darüber müssen
ganz
wir
einfach,
nicht...
Das werden wir gemeinsam haben. Darüber, das werden wir zu 100% gemeinsam haben. Das können wir sogar...
Darüber müssen wir sogar ich behaupte sogar, darüber müssen wir nicht sprechen, weil wenn die nicht neugierig sind, wenn sie Isolationisten sind... Der Kurs, auf den die USA gerade zusteuern. Wenn sie Isolationisten sind, dann werden sie in ihrem Sternsystem bleiben.
Oder sei es einfach nicht Neugier, sei es, nenn es
die
anders,
Tatsache,
aber
ja, die Tatsache,
Neues lernen zu wollen.
Tatsache,
wenn sie das nicht haben, werden sie keine Raumschiffe
bauen. Die Tatsache, dass sie die brutalen Entfernungen des Weltraums zu uns überbrücken, bedeutet, dass sie genau wie wir brutal neugierig sind.
Richtig. Und man darf auch nicht vergessen, Erstkontakte hatten wir auch im Laufe der Geschichte der Menschheit auf der Erde genug.
Heute 10.000 Mal berührt. Aber ja, ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht liege ich auch falsch, weil man kann immer falsch liegen, aber ich gehe davon aus, dass das ist die einzige Prämisse, die du über Aliens treffen kannst.
Viele spannende Szenarien. Wenn diese Podcast-Folge in 500 Jahren gehört wird, wissen wir vielleicht alle mehr oder vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meiner Denkerrunde. Die Gehirne haben mal wieder geglüht und wir sind vielleicht alle jetzt ein bisschen besser auf den Erstkontakt mit den Greys vorbereitet. Ich bedanke mich hier bei euch, Mario,
Dudui,
Andi,
Ade,
Fab,
Ciao.
Und Fred sagen
Tschüss.